Herzlich willkommen zu In Arbeit, dem Podcast von Expertiv. Sebastian Matthias Skotnik empfängt Gäste, die alles eines gemeinsam haben. Kommen Sie nun aus der Wirtschaft, dem Showgeschäft, dem Sport, der Politik, dem Handwerk oder aus Gefilden, die nie ein Mensch zuvor gehört hat. Sie brennen für das, was Sie tun. Wie die Expertiv leben Sie passioniert Ihre Werte und folgen mit Leidenschaft Ihrer Berufung. Und die Berufung unseres heutigen Gastes, die verwirklicht sich gleich auf drei Wegen über die Stimme. Als Sänger war er einst bei Star Search und The Voice of Germany vertreten und unterhält heute wohlgelaunt Gäste mit der Coverband The Tweens sowie im Karneval. Als Moderator führt er kurzweilig durch Events aller Art und bringt dabei sicherlich immer noch die Impro-Erfahrungen ein, die er durch zahlreiche Doku-Soaps gewonnen hat. Und in seiner Heimat, in Bochum, da kennen ihn die Menschen sicherlich vor allem als Stadionsprecher des VfL und Begleitung unvergesslicher Abende an der Castroper Straße. Bei uns in der 22. Folge von In Arbeit, Michael Wurst.
Folge 22, Wahnsinn. Schon 22, fast zwei Jahre. Und ich habe heute meine Stimme hier. Warum meine Stimme? Nicht, weil er bei The Voice war, sondern weil gehe ich in mein Schmuckkästchen, er mich jedes Mal begrüßt.
Das stimmt, da hast du recht.
Herzlich willkommen, Michael.
Hi, grüß dich.
Wen schön, lieben wir?
Ja, den VfL.
Ja, sensationell. Ich wollte das immer mal sagen können und du antwortest mir, abgefahren, sehr geil.
Ich antworte auch immer im Stadion auf die Frage, die ich selbst stelle, natürlich.
Ja, sehr geil, sehr geil. Schön, dass du heute da bist, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ich möchte heute mit dir über all deine Passionen, Leidenschaften und Berufungen sprechen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich denke, wir kriegen auf jeden Fall einen roten Faden hin.
Ja, wenn wir das alles ausschmücken, dann werden wir wohl in der Nacht von Donnerstag auf Sonntag ein bisschen was zu tun haben.
Ja, genau. Wo war ich in der Nacht von Freitag?
Ja.
Genau. Mussi, wo hast du angefangen? Ich meine, hast du schon zu Schulzeiten irgendwie Musik gemacht? Wie bist du zur Musik gekommen? Weil damit fing doch, glaube ich, auch alles an, ne? Oder?
Ja, wenn du so willst, fing damit schon alles an. Ich bin natürlich in einer Musikerfamilie groß geworden. Mein Vater und mein Onkel sind Zwillinge. Dementsprechend ist das schon ein Stück weit so, dass man gefühlt mit zwei Vätern aufwächst. Wir haben auch alle unter einem Dach gewohnt. Und die beiden machen seit ihrem 15. Lebensjahr Musik und dementsprechend, ich bin damit groß geworden. Für mich war das ganz normal, dass immer bei uns Musik gemacht worden ist und gesungen wurde. Und von daher, als Kind begleitet dich das. Das ist ein Teil deines Lebens und machst dir natürlich da auch gar keine großartigen Gedanken drum. Ich habe allerdings tatsächlich den Fokus am Anfang meines Lebens ausschließlich auf den Fußball gesetzt. Also ich wollte unbedingt Profi werden.
Tatsächlich?
Das kann man in der heutigen Zeit kann man sagen. Im unteren Bereich hat es dann auch funktioniert. Ich habe bis zu meinem 28. Lebensjahr nur dritte und vierte Liga Fußball gespielt.
Oh, okay, wo warst du unterwegs?
Ich war in der Jugend 6 Jahre lang vom Wattenscheid 09. Dann natürlich beim VfL habe ich gespielt. Dazu muss ich allerdings auch sagen, dass in der Jugend bei Wattenscheid 09 war das in der Zeit, als die Profis Bundesliga gespielt haben.
Aha.
Und ich habe damals die ersten Seniorenjahre in der zweiten Mannschaft von Wattenscheid 09 gespielt. Die hat allerdings in der damaligen Regionalliga gespielt, was die dritte Liga war. Also ich habe somit eines meiner ersten Spiele auf der Alm in Bielefeld gemacht.
Oh, cool.
Ja, war dann da super viel unterwegs und habe den Sprung dann aber in den Profibereich nicht ganz geschafft. Und dementsprechend lief die Musik erst.
Warum war das so, dass du den Sprung nicht geschafft hast?
Ach ja, das sind ja immer so die Sprüche. Denn was ich immer ganz geil finde, ist 80% der Leute, die sagen, die haben es nicht geschafft. Da war es eine Verletzung. Wenn ich die alten Opas am Rand immer höre, dann ist das immer total geil. Ja. Und ich glaube, dass ich auch irgendwann mal so werde. Die haben ja grundsätzlich, wenn die am Rand stehen, haben die irgendwie jedes Spiel immer gewonnen, aber sind nie irgendwie aufgestiegen oder so.
Ja.
Also ganz komische Situation.
Und keiner kennt sie auch, ne?
Ich habe 2, 3 falsche Entscheidungen getroffen.
Okay. Und
tatsächlich Vereinswechsel, die mir nicht gut taten zur damaligen Zeit. Ich war mit 18, 19, 20 einer von den Jungs, das war eine echt andere Zeit, das kann man mit heute gar nicht mehr vergleichen. Ich war mit 19 in der zweiten Mannschaft von Wattenscheid, der mit Abstand jüngste, der nächste war 24, also das waren keine Mannschaften, die so extrem jung waren wie heute.
Okay.
Was natürlich, heutzutage hast du im Spielsystem super viel Geschwindigkeit, super viel taktische Ausbildung im Vorfeld. Das war früher alles noch ein bisschen anders und ich habe dann in der dritten Liga damals, habe ich 1, 2 falsche Entscheidungen getroffen. Ich hätte das mit Sicherheit schaffen können, habe auch mit ganz, ganz vielen zusammengespielt, die dann am Ende den Sprung geschafft haben, wo ich zu der Zeit mit 18, 19, 20 auch auf deren Level war. Aber es sollte halt dann so kommen. Nichtsdestotrotz bin ich dem Fußball gewogen geblieben und das ist natürlich dann auch mit ein Grund, wenn es auch nur ein kleinerer ist, dass ich dann am Ende des Tages auch so einen geilen Job gekriegt habe wie Stadionsprecher beim VfL Bochum. Mein Herz schlug schon immer für den VfL. Ich bin in der Stadt groß geworden, ich bin in dem Verein groß geworden, ich stand selber in der Ostkurve, das ist wie eine Berufung und das Schöne daran ist, ne, das kann man natürlich auch deutlich länger machen als Fußballspieler.
Ja, absolut, vor allen Dingen mit der Stimme. Aber da kommen wir gleich nochmal zu, wie du ins Ruhrstadion gekommen bist, beziehungsweise zu dem Job.
Habe ich überhaupt deine Frage jetzt beantwortet?
Irgendwie schon. auf jeden Fall hast du erst Fußball gespielt und dann bist du irgendwann über die Tweens wahrscheinlich zur Musik gekommen. Ja, kommen wir gleich nochmal zu. Ich habe ein paar Entweder-auf-Oder-Fragen mitgebracht, kriegt jeder Gast.
Geil.
Haust du sofort raus, hast nicht länger Zeit als 5 Sekunden.
Ja, ne? Gut. 5 Sekunden können auch ganz schön lang sein.
Okay, aber ist ganz einfach. Bochum oder Schalke?
Ach, die Frage stellst du nicht mal weiter. Da brauchen wir gar nicht diskutieren.
Torjubel oder Fangesänge?
Fangesänge.
Singen oder Stadionsprecher?
Beides.
Okay, lass ich gelten. Currywurst oder Döner?
Hab ich bitte dich, Currywurst.
Oh,
übrigens auch die beste in Deutschland. Ne? Da können die Berliner, die können direkt abhauen. Das ist ja Wahnsinn, ne? Wenn man aus dem Pott kommt und mit dieser Currywurst hier aus Bochum groß wird, wie man da überhaupt auf einem Ansatz behaupten könnte, dass es in Berlin die beste Currywurst gibt. Also ist halt völlig on the woodway.
Ja, ich habe in nächster Zeit keinen Gast aus Berlin. Stimmt, du hast vollkommen recht.
Das jetzt aber auch nicht verstellen.
Nee, überhaupt nicht. Wir machen weiter. Songwriting oder Jam Session?
Jam Session.
Ganz krass. Antworte sofort. Deutsche Meisterschaft mit VfL Bochum oder Nummer 1 Hit in den Charts?
Deutsche Meisterschaft mit VfL Bochum.
Boah, ich mag dich noch mehr.
Absolut.
Bang Boom Bang im Kino oder Konzert in der Zeche Bochum?
Oh, ist schwer. Da ziehe ich den Joker. Gibt's zwar keinen, hast du mir zumindest nichts von gesagt, oder ziehe ich den Joker?
Bei Singen oder Stadionsprecher hast du schon gesagt, beides. Der Joker war weg, aber ich lass gerne.
Ja gut, dann sage ich Bang Boom Bang im Kino.
Mhm. Solo-Auftritt oder Band-Performance?
Band-Performance.
Hermet Grönemeyer oder Wolfgang Petri?
Herbert Grönemeyer.
Noch viele Jahre Stadionsprecher oder neue musikalische Projekte?
Nee, noch viele Jahre Stadionsprecher. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, solange wie der liebe Gott mich gesund lässt, dass ich dann irgendwann da auf allen Vieren, ich hoffe dann, wenn ich 70 bin, das wären dann nach meiner Rechnung ja noch 30 Jahre oder so. oder auch plus, ne? Mittlerweile ist ja mein Vater zum Beispiel 70, der ist topfit. Also dann möchte ich da gerne rausgetragen werden. Das ist schon wirklich, ich freue mich da immer noch wie ein kleines Kind.
Ja, glaube ich. Dahin man merkt dir das auch an. Ich hatte nahegehend 100% richtig. Ich habe im Vorfeld mal geguckt, wie könnte Micha reagieren. So.
Okay. Was heißt nahegehen? Wo lachst du denn daneben?
Ne, ich glaube, ich hatte alles richtig. Bang, boom, bang war richtig.
Ja, das war schwierig. Ne? Das ist aber auch unfair. Ne? Da kommst du auch ein bisschen auf an, wer spielt in der
Zeche. Du kommst ja jetzt nicht hier hin, weil du Fairness erwartest.
Ne? Nee, aber ich sag mal, wenn du jetzt sagst, Konzert in der Zeche, ne? Also es ist ja viel zu weit. Mhm. Dann gibst du mir ja nichts an der Hand. Ne?
Wenn das ist richtig. Aber auch eine bewusste Entscheidung.
Ja, das freut mich.
So, Fußballkarriere war nicht der ominöse Kreuzbandriss, mit dem du dann irgendwann mit 80 Jahren an der Seitenlinie stehen wirst in Hordel und erzählst, was mal auf, Brüte, so war das damals. Nein.
Paul, ich sag dir ganz ehrlich, wir sind ja jetzt schon warm geworden, da können wir mal ein bisschen Ruhrpott labern. Mhm. Ich habe wirklich das Glück, dass ich nie was Schweres gehabt habe. Und ich habe halt immer noch brutal Bock auf Fußball und habe tatsächlich mein letztes Meisterschaftsspiel in der Bezirksliga mit 48 gemacht.
Ja, ist krass, ich habe das gelesen, das ist ja abgefahren.
Ey. Ja, also das ist, geht immer noch alles so. Ne? Du merkst das natürlich am nächsten Morgen, machen wir uns nichts vor, machst immer auf dicke Hose und funktioniert noch, wenn du am nächsten Morgen aufstehst, dann brauchst du schon einen Kran, um überhaupt zur Toilette zu kommen. Aber das ist schon, da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass es noch geht.
Weg vom Fußball, dann bist du über deinen Vater und deinen Onkel, wollte ich nochmal darauf ansteigen, Mehrgenerationshaus gewesen, dass ihr da alle zusammengelebt habt?
Ja, genau. Ja,
war das also, cool für dich?
Ja, für mich absolut. In der Spitze 4 Generationen.
Boah, krass.
Ja, und das war wirklich absoluter Familienzusammenhalt, der natürlich auch nachschwingt. Also ich habe jetzt irgendwie vor, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, habe ich mit meiner Frau ein Haus gekauft.
Ja.
Und das hat viele Vor- und viele Nachteile, keine Frage, aber das prägt dich natürlich. Ne? Wenn du über 40 Jahre lang zusammen unter einem Dach wohnst, dann hast du auch ein anderes Verhältnis. Und mein Vater und mein Onkel, das sind für mich Freunde. Das ist schon sehr, sehr eng. Mit allem, was dazugehört, ne? Mit Krieg und Frieden, ganz klar. Also es gibt nicht immer nur Sonne, gibt auch Schatten, aber das ist ja auch normal, das wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre.
Ja, irgendwelche, man sagt ja immer, Reibung erzeugt Energie. Aber ich kann mir vorstellen, du bist ja ein sehr gerader Typ. Wenn der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, dein Vater nur halbwegs so ist, dann gibt's da auf jeden Fall das ein oder andere Hackebeil, was durch die Gegend fliegt.
Ja, das aber, wie gesagt, ne, also ich finde immer, wenn du gerade bist, dann brauchst du dich auch nicht verstellen. Dann musst du keine Gedanken darüber machen, wo du was, wie, wann erzählt hast, sondern, also es ist halt viel, viel entspannter, finde ich.
Machen wir uns jetzt vor, authentisch auch ein Wert, den wir beide leben, oder?
Das wird ja immer von anderen beurteilt. Also ich kann immer nur
sagen.
Also
ich würde das von dir jetzt sagen. Ja,
ja, das freut mich. Ich bin halt wie ich bin. Ne? Und entweder, also ich glaube, wenn man mich kennenlernt, kann man schon ganz, ganz viel Spaß mit mir haben. Mhm. Ich habe auch eigentlich immer Bock zu lachen. Also ich meine, das Leben ist ernst genug an ganz vielen Stellen. Und das ist ja nicht verboten in allen Bereichen, wo man unterwegs ist, Spaß zu haben. Also das hat ja keiner irgendwie verboten.
Wann wirst du ösig? Wann bist du, lachst du nicht mehr mit jemandem?
Wenn ich Hunger habe. Ich bin der Typ aus der Snickers-Werbung. Kannst du mal ansprechen hier wegen Produktplacement und so.
Okay,
also ich bin der Typ, der hinten auf der Rückbank sitzt und dann richtig anfängt zu machen. Ich habe übrigens auch schon noch nichts gegessen, von daher.
Ist so?
Ich bin ganz erstaunt, dass es dir so einen Bock macht mit dir.
Ich schicke gleich nochmal jemanden los. Oder ich rufe irgendwie... nochmal einen Lieferservice an.
Nein, wenn ich offensichtlich auch verarscht werde. Ne? Also ich sag mal...
Unehrlichkeit geht gar nicht.
Schande, wie sagt man, wie heißt das Ding noch auf Englisch? Kriege ich nicht hin. Ne? Ja, Schande auf dich, wenn du mich verarschst, oder Schande auf mich, wenn du es zweimal machst. Und ich bin da in ganz, ganz vielen Sachen sehr, sehr gutgläubig. Also mich kann man schon extremst ausnutzen. Wenn es mir dann irgendwann auffällt, dann kann ich auch schon mal pissig werden.
Okay, verstehe.
Denk aber dann immer noch so, ja, aber der andere hat ja vielleicht auch irgendwie... sein eigenes Kreuz zu tragen, was viel, viel größer ist als deins. Aber wenn es dann zu oft ist, dann ja.
Bist du ein guter Mensch?
Ich glaube schon. Ja. Auch wieder schwer, ne? Schwer sich einzuschätzen. Aber in ganz, ganz vielen Bereichen ja. Manchmal natürlich auch nicht. Ne? Also wenn jetzt jeder von sich behauptet, der ist ja absolut guter Mensch, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass ich, auch wenn man mir das nicht zutraut, sehr viel Empathie habe.
Mhm.
Aber an manchen Stellen, glaube ich, habe ich natürlich auch Schwächen, wo ich dann halt einfach nicht geil reagiere. Glücklicherweise merke ich das auch relativ schnell.
Mhm.
Schäme mich dann immer auch und versuche das dann aber auch direkt wieder gerade zu bügeln.
Ja, wir haben keine Entwicklungsbereiche, ne?
Du kannst immer jeden Tag was dazulernen, egal wie alt du bist.
Ja, vor allem, wenn du Kinder hast.
Ja, das stimmt.
Ne?
Ja. Da kriegst du einen Spiegel, ne?
Ja, nicht nur ein Spiegel. Auch, weißt du, gab im letzten Jahr sicherlich auch mal eine Zeit bei mir, die anders unschön war, als wenn man sagt, ja, boah, ich habe im Moment keine gute Zeit. Die war richtig, richtig.
Was heißt das? Lass mal blicken oder hast du keinen Bock drauf?
Nee, auch weniger. Also ich hatte einen schweren Verkehrsunfall.
Okay.
So, und den Rest lassen wir beiseite. Und der hat mich ziemlich mitgenommen. Und,
körperlich oder von der Birne?
Von der Birne.
Okay.
Abgesehen, dass die Familie komplett bei mir war und mich so aufgefangen hat, wie ich zu dem Zeitpunkt war, hat der Kleine, der ja so noch nicht viel mitkriegt oder zu dem Zeitpunkt nicht viel mitgekriegt, mir immer gezeigt, wie schön das Leben doch sein kann.
Oder?
Ja, auf seine
Krass,
Art. Ne? Also, ja, ist mega. Ich feiere das hart. Und auch nochmal ein anderes Papa sein als mit 25, 27, wie ich damals war. Ich nehme es nochmal ganz anders wahr. Ist mega. Freut mich.
Ja.
Wir kommen wieder zurück. Ich schweife ab.
Nee, finde ich nicht. Finde ich spannend.
Vom Fuß, ja, auf jeden
also
Fall.
Also Parallelen auch.
Muss auch sein, ne? Muss auch sein.
Ich bin ja mit, jetzt muss ich nachrechnen. Warte mal, wenn ich jetzt 40 bin, mein Sohn ist 18, bin ich auch ziemlich früh Papa geworden. Also ich bin mit 32 Vater geworden und ich sag dir ganz ehrlich, jetzt im Nachgang, mit Anfang, Mitte 20 hätte ich da gar nicht die Birne für gehabt.
Mhm.
Und ich glaube, dass ich da eine deutlich kürzere Zündschnur gehabt habe oder hätte, gerade was Kinder angeht. Weil man ja doch immer geneigt ist, so den Maßstab, den man an sich selber anlegt, den auch auf die Kinder zu projizieren. Das natürlich, jedes Kind ist halt anders, tickt anders, braucht eine andere Handhabung. Und ich glaube, das hätte ich mit einer 2 im Alter vorne, hätte ich das nicht hingekriegt.
Ja, ich kann das schwer beurteilen, weil ich mich in der Situation, in der ich mich damals befunden habe, noch nicht die Gabe nicht, aber ich habe mich schlecht selbst reflektieren können als Drohne über mir.
Okay.
Wenn ich das nachbetrachtet sehe, war sicherlich so, dass mit Job, ich wollte unbedingt erfolgreich im Job sein und so, weißt du, schaffe Häuslebauer oder wie sagt der Schwabe und... hat bis heute nicht geklappt mit dem Haus bauen. Ich glaube, ich bin total zufrieden mit dem, was ich habe. Aber wie gesagt, heute mache ich einige Dinge anders. Vor allen Dingen, weil die Zeit auch eine andere geworden ist. Wenn wir alleine über Digitalisierung sprechen. Weißt du, wie geil ich das finde, wenn mein Sohn sich zu mir auf den Schoß setzt und sagt, Papa, Bobo Siebenschläfer lesen. Okay. Dass er sich ein Buch nimmt und wir zusammen dieses Buch lesen oder im Wimmelbilderbuch irgendwelche Sachen suchen. Ja? Und sehe auf der anderen Seite Kinder im selben Alter, die zur Beruhigung ein Handy in der Hand kriegen. Alter, da kriege ich Plack.
Ja gut, also ich würde es nicht werten, ne? Also gerade mit Handy in der Hand, das ist immer eine Frage der Frequenz auch oder auch der Zeit, ja,
die aber da 2,5 Michael.
Ja, gebe ich dir recht. Weißt du, wo ich wusste, dass die Printmedien tot sind? Meine Tochter ist jetzt 13, die war 3 und für die Leute, die den Podcast hören, beschreibe ich das kurz. Ich hatte eine Tageszeitung auf.
Ja.
Also das sind die Dinger, die es noch in Papier gibt, für die es nicht wissen. Und meine Tochter mit 3 Jahren die Finger auf ein Foto gelegt und hat versucht, das größer zu ziehen.
Ja,
und in dem Moment wusste ich, dass die Printmedien am Arsch sind.
Ja, ich find's krass, wie das derzeit oder wie es aktuell ist mit den Großen, mit meinen Töchtern, wo die sich ihre Informationen herziehen.
Was heißt die Großen?
Die 19- und die 17-Jährige.
Ja.
Dass die Instagram, TikTok und die ganzen Social-Media-Kanäle nutzen, um sich Nachrichten zu holen. Mhm. Also wir haben uns früher hingesetzt, haben die Tagesschau gesehen oder andere oder eine Tageszeitung gelesen und die ziehen sich das heute von TikTok. Gefährlich muss man auch ein Stück weit gucken, ob, weil du weißt ja, ne, ist ja auch nicht, muss ich über alles stimmen,
was ja, aber ich meine, du bist ja auch, du bist ja in der Welt ein Stück weit auch unterwegs und dementsprechend weißt du ja natürlich auch, wie es funktioniert. Und was ich meinen Kindern halt jetzt an der Stelle auch schon ganz, ganz viel mitgegeben habe, ist, ich bin ja auch in dem Segment, muss man ganz vorsichtig sagen, zu sagen, nicht ganz unbefleckt, ist halt, dass ich immer gesagt habe, wenn ihr euch auf Bereiche, oder wenn ihr euch informiert über Bereiche, wie zum Beispiel, nehmen wir mal Politik, das ist das Paradebeispiel. Wenn ich jetzt eine Seite like oder jemandem folge, dann muss ich, ob ich das gut finde oder nicht, das andere extrem mitnehmen, damit ich vernünftig bespielt werde. Mhm. Weil jeder Algorithmus, der hinterlegt ist bei jeder Plattform, ne, nochmal einmal kurz für die einfach nur konsumieren, die wollen natürlich dir das zuspielen, was du für interessant hältst, damit du wieder auf die Plattform kommst, damit du auf den Stab bist. Und in dem Moment, wo ich halt einfach eine politische Position like, muss ich das Gegenteil direkt liken, um zumindest auch mal noch Informationen von der anderen Seite zu kriegen. Dann kann ich mir ein Bild machen, wenn ich das denn möchte. Wenn nicht, ist es natürlich ein Stück weit gefährlich. Auf der anderen Seite, jetzt mal ohne Scheiß, was passiert in der Tagesschau, in den öffentlichen Medien? Da sind ja auch Meinungen, die von Leuten weitergegeben werden. Ne? Ob das dann heutzutage immer alles so stimmt oder nicht, ganz ehrlich, das war es ja mittlerweile auch nicht.
Nee, absolut nicht. Das lassen wir auch dahingestellt. Aber kurzer Exkurs in Social Media und Algorithmen mit Michael Wurst. Wer ihn braucht, auch Moderator, Projektleiter, alles dies, das, Ananas, gibt er euch auf jeden Fall mit. Müsst ihr mich nur kurz anschreiben. Michi. Von Fußball zur Musik.
Ja, genau, da sind wir stehen geblieben. Was hast du gesagt? 23 Minuten haben wir, ne? Die haben wir schon durch, oder?
Im schlechtesten Fall habe ich gesagt, genau.
Ja, wie gesagt, das war halt so, dass ich natürlich mit der Musik groß geworden bin, aber ich hatte da am Anfang überhaupt keine Ambitionen, irgendwas zu machen. Das gibt ja dann irgendwann. Jetzt musst du dir vorstellen, das, was ich vorhin mal kurz angerissen habe, wenn du natürlich dann in der dritten Liga als Fußballer unterwegs warst, da waren die Wochenenden, da war ja nicht dran zu denken, Musik zu machen irgendwo, weil du natürlich auch bei Auswärtsspielen einen Tag vorher gefahren bist, da übernachtet hast und so weiter und so fort. Und das gibt dann irgendwann bei mir Anfang 20, dass ich dann ab und zu mal ein paar Jobs mit meinem Vater mitgespielt habe in der Band, hatte ich da Bock drauf und dann haben wir ein bisschen zusammen gesungen, dann habe ich das noch ein bisschen weiterentwickelt. War dann tatsächlich innerhalb von 3 bis 5 Jahren auf so einem Status, dass ich mir auch ein Solo-Programm gemacht habe, und halt immer gecovert zu der Zeit und hatte schon relativ viel zu tun, sodass ich irgendwann an so einem Punkt war, wo halt im Live-Bereich bist du ja dann irgendwann ausgereizt. Gerade extrem im Cover-Bereich, dann muss man schon sagen, dass ein Schwerpunkt der Veranstaltungen meistens Richtung Wochenende sind, also von Donnerstag bis Sonntag. Ja, Sonntag war für mich nie eine Frage, weil ich auch da immer weiter Fußball gespielt habe. Also dementsprechend war das schon ziemlich begrenzt und ich war da schon ganz gut gebucht. Und dann kam halt irgendwann diese Castingshow-Welle, die durch Deutschland lief. Und wie jeder in meinem Alter hat er natürlich dann damals irgendwie DSDS 1 gesehen. Und da habe ich damals mit meinem besten Freund auf der Couch gesessen. Wir haben uns das halt auch reingezogen. Und da habe ich zu dem gesagt, so aus einer Bierlaune. Ich sage, wenn ich bei so einer Scheiße mitmache, komme ich immer unter die letzten 5. Und das war der Grund, warum ich mich dann bei der zweiten Castingshow, die es dann gab, das war damals Star Search auf Sat 1, die es direkt nachgezogen haben, da habe ich mich beworben und da bin ich dann auch Dritter geworden. Das hat ganz gut geklappt. Und das war natürlich dann wirklich, das war ein Hype damals.
Was hat das mit dir gemacht? Was hat das mit deiner Familie gemacht? Was hat das mit deinem Umfeld gemacht? Was hat das mit deinen Freunden gemacht? Aber Ausgangspunkt, was hat das mit dir gemacht?
Ja, mit mir, also ich fand das einfach alles total spannend und das war eine super geile Zeit. Das war ein mega Fokus. Man darf nicht vergessen, wir reden über das Jahr 2003. Also ich war tatsächlich der erste Castingshow-Fuzzi, wie ich mal gerne zu sagen pflicht, der eine eigene Internetseite hatte. Also über sowas reden wir. Ne? 2003 gab es kein YouTube, da wurde Facebook gerade gelauncht. Also das war eine ganz, ganz andere Zeit. Ja. Fernsehen hatte halt eine unfassbare Wucht und wir hatten unfassbare Einschaltquoten. Also wir hatten irgendwie in dem Halbfinale, was ich dann damals verloren habe, gegen den Martin Kesici, hatten wir eine Einschaltquote von über 50%. Also das war Wahnsinn. Mhm. Und ich hatte dann relativ schnell auch noch aufgrund meiner Fußballvergangenheit, siehst du, und so greift dann da ein Rädchen ins andere, hatte ich halt die Chance, den Song für die Champions League zu singen in dem Jahr. Der wurde damals produziert von Michael Kersting. Michael Kersting war der Produzent von Sascha, saß in Unna. Sascha kam, war im Schwerpunkt da damals in Dortmund unterwegs und fußballkompatibel auch bei Westfalia Rhinan. Vereine haben die allerdings in der Oberliga spielen, haben auch Regionalliga gezockt. Ja. Also da war diese Fußballkompatibilität, die kam halt mit rein und da hatte ich die Möglichkeit, den Song zu singen. Und dann ging das schon extrem durch die Decke. Mein Vorteil, der auch gleichzeitig der Nachteil war, dass ich zum damaligen Zeitpunkt schon 28 war und ich wusste so ein bisschen, was da gespielt wird.
Okay.
Also die suchen halt keine Sänger, die machen Unterhaltung.
Ja, ja.
Und dementsprechend war mir auch relativ schnell klar, dass ich natürlich jetzt einen Fokus habe, der enorm ist und dass ich dann halt gucken muss, dass ich aus der Zeit das Beste mache.
Also warst du zu dem Zeitpunkt gar kein Sänger, sondern Unterhalter?
Und ja, was heißt, also ich glaube schon, dass ich habe das große Glück, dass die Sachen, die ich mache auf der Bühne, die machen mir total Spaß. Und das merkt man dann halt auch. Die Leute, die dann da hinkommen oder die zur Musikveranstaltung gehen, egal wo sie hingehen, Warum gehst du da hin? Weil du Spaß haben willst, weil du singen willst, weil du einen lustigen Abend verbringen willst. In dem Moment, wenn du da oben auf der Bühne stehst und du merkst halt einfach, dass die Leute Spaß haben, dann macht dir das ja auch viel mehr Spaß. Klar. Also von daher, doch ich war damals ein ordentlicher Sänger, heute bin ich ein Sänger, weil ich natürlich dann danach wirklich das Vollprogramm gemacht habe mit Vocal Coaching, mit allem drum und dran. Hab immer gesagt, ich habe einen Wiedererkennungswert in der Stimme, den kann man jetzt mögen oder den kann man nicht mögen, aber wenn du mich singen hörst, dann und du kennst mich, dann weißt du sofort, dass ich das bin. Das ist halt ein Vorteil. Das Extremste, muss ich sagen, ist, dass der Glanz dieses Showbusiness, der war für mich komplett weggewischt.
Weil?
Weil es halt alles, das ist Arbeit. Also tatsächlich, man denkt jetzt immer, ne, das ist, ja, dem fliegt alles zu. Nee, überhaupt nicht. Also du hast halt irgendwie, wenn du zum Beispiel ein Video drehst in der damaligen Zeit, nochmal, ne, wir reden jetzt nicht irgendwie über Handykameras, die alle schon, was weiß ich, 800K haben, wo du problemlos mit deinen Kollegen wirklich ein richtig geiles Video drehen kannst. Das waren halt Sachen, da bist du morgens um 4 Uhr aufgestanden, da warst du nachts um 2 Uhr im Bett. Und dann hast du, mit ganz viel Glück hast du dann halt ein Video drin gehabt und hattest dann aber natürlich die ganzen Promotermine und alles hinterher mit Veranstaltung, mit allem Schnickschnack. Und wenn du dann bei den größten Fernsehshows irgendwie tatsächlich zu Gast warst, also ich habe, glaube ich, in einem Monat war ich dreimal damals bei Nur die Liebe zählt, die hatten aber eine Quote, die ging durch die Decke. Und einen Tag später bei Verstehen Sie Spaß und da stehen dann irgendwie zwei hinter diesem magischen Showroom und ziehen den per Hand auf, weißt du? Und dann stehst du halt irgendwie da und denkst so, Alter, die machen dir schön auf dicke Hose und am Ende des Tages ist es nichts anderes als das, was du mit deinen Kumpels im Wohnzimmer machst, nur hast eine Fernsehkamera drauf. Ja.
Also die Welt ist relativ einfach, ne?
Ja, genau. Ich habe natürlich in der Zeit auch super viele Megastars, Weltstars kennengelernt.
Wen zum Beispiel?
Justin Timberlake war ich halt Backstage. Krass.
Und was hat er dir so erzählt?
Ach, der war total tiefenentspannt. Du weißt ja, wie die Amis sind. Hi, nice to meet you und so. Ne? Mhm. Ja, nice to meet you. Das Lustige war, ich war in Köln mal eingeladen. Damals Vorgruppe war Black Eyed Peas, aber zu dem Zeitpunkt hatten die gerade eine 1 in Deutschland mit Where's the Love. Mhm. Und dann warst du halt Backstage und dann liefen die da alle halt rum. Da hatte ich einen Kollegen mit. Und dann lief so eine Alte da irgendwie her und sagt, hey, nice to meet you, nice to meet you, nice to meet you. Und mein Kollege schon daneben so irgendwie, ich sag, was ist los mit dir? Hast du einen 800er Ruhepuls? Er so, ja, was mit dir? Ich sag, mach was anderes. Die Perle, die hier gerade vorbeigegangen sind, irgendwo kannte ich die hier. Und dann guckt er mich an und sagt, ja, Ole, das war Cameron Diaz. Ich so, siehste? Hab ich dir doch gesagt, ey. Ich kannte die irgendwo, ja. Also das wurde dann alles so total greifbar, total klein wieder. Am Ende sind's alles nur Menschen. Und das hat mir so ein bisschen so diese Illusion vor der Glitzerwelt halt komplett genommen. Und
am Ende aber auch nur ein Geschäft, oder?
Nicht nur. Ne? Also wenn du es hinkriegst, dass deine Passion, und in dem Fall geht's halt um Musik, wenn die halt vorne stehen bleibt, dann ist das ein Gewinn, den du hast. Wenn es irgendwann nur noch um Geschäft geht, und das ist auch völlig egal, auf welchem Level.
Ich meine jetzt tatsächlich gar nicht deine Passion, sondern dass das, was da gerade eben passiert, einfach nur Geschäft ist. Justin Timberlake fährt dahin, weil er Geld kriegt und weil er Bock hat zu singen. Ja, auch, ganz klar.
Aber ich glaube, das ist der Hauptgrund, immer noch. Also zumindest war das damals der Fall. Und wenn das für dich noch der Hauptgrund ist und du dann halt dich auch wieder, wir haben eben einmal kurz über Reflexion gesprochen, wenn du dich reflektierst und für dich auch erkennst, was für ein Gewinn das ist und wie geil das ist und wie viel Spaß das macht, wenn dann so eine Halle da voll ist und die alle Bock haben auf deine Musik. Wenn du das halt hinkriegst, dann bist du da wegen der Musik. Weil der Rest, der läuft dann von selbst. Und in dem Moment, wo das anfängt zu switchen, dass du es nur noch machst fürs Geschäft, dass es nur noch Druck wird. Die Beispiele gibt's ja. Ich weiß nicht, hast du die Doku gesehen?
Luis Capaldi,
ganz genau. Also da gibt's eine richtig tolle Doku, wo man halt einfach sieht, wo es wirklich anfing. Natürlich, ich weiß auch selber, ich habe 3 Dokus gedreht über meine Familie und
mich. Ja, wollte ich gleich auch nochmal drüber sprechen.
Lass mich einmal kurz noch zu Ende führen. Wo es wirklich um den Garagensound geht, wie er Songs schreibt, welche Inspirationen er hat. Und auf einmal geht er mit einer Nummer komplett weltweit durch die Decke. Supergeile Stimme, supergeile Musik. Ich fahre komplett ab auf den Typen. Und dann kommt in der Doku halt dieser Switch, wo er dann auch ganz klar erklärt, dass er dann auf Tour gegangen ist und auf einmal waren Stadien voll, nicht Hallen, sondern Stadien. Und er stand dann irgendwann beim Soundcheck auf der Bühne und hat geguckt, wie viele Leute da arbeiten. Und dann ist ihm klar geworden, dass es eigentlich nur, dass diese Jungs und Mädels da alle nur einen Job haben, weil er da oben auf der Bühne steht. Und wenn er nicht funktioniert, dann haben die alle keinen Job mehr.
Ja,
und dann hat er wirklich komplette körperliche Symptome gekriegt. Er konnte nicht mehr spielen, weil er anfing zu zucken. Und das meine ich mit Switch. Das ist natürlich ein extremes Beispiel. Wenn der Fokus dann auf einmal darauf liegt, dass du auf einmal eine riesen Verantwortung trägst oder dass du ein Geschäft hast, dass du Geld verdienen musst und es ist nicht mehr die Musik, dann ist es halt, dann wird's gefährlich.
Ja, ja.
Wenn du das hinkriegst, dass du sagst, ey, ganz ehrlich, total geil, Alter, ich habe mir irgendwie in der Garage gesessen, keine Sau hat sich für meine Lieder interessiert und jetzt stehe ich auf einer Bühne, ey, lass mal Spaß haben, wenn du das hinkriegst und das hört sich leichter an, als es ist.
Ja, 100%.
Dann ist auf jeden Fall die Musik allem, die Passion.
Vor allem, weil du heute ja relativ zügig mitbekommst, dass da eine ganze Maschinerie hintersteckt und wenn du da es nicht schaffst, da einen Puffer zwischenzulassen, sondern sofort merkst, wie der Kollege in der Doku, die sind alle nur wegen mir hier und die werden alle nur wegen mir bezahlt, dann kann schnell krank werden oder negativer Stress daraus resultieren und krank machen. Aber am Ende bedingt das eine ja das andere. Du kannst nicht erfolgreich sein und Menschen arbeiten nicht für dich oder da ist eine Maschinerie hier hinter und andersrum genauso. Du hast gerade eben von der Doku erzählt, die auch über dich gedreht wurde, ne? Bevor wir zu The Voice of Germany kommen, mein Freund.
Boah, das war bitter.
Da müssen wir aber auch drüber sprechen.
Ja, klar.
Vor allen Dingen, weil es mich extrem interessiert. Wie bist du zu dieser Doku gekommen? Über dich und deine Familie.
Ja, also es gab an der Stelle drei Stück. Die erste, die war 2003 auf Sat 1. Die zweite, glaube ich, da musst du mir jetzt helfen, das weiß ich gar nicht genau. 2016, 2017, 2018, so die Ecke.
Weiß ich auch nicht mehr.
War im WDR und dann gab es einen auf Vox noch.
Also 16 und 17 war WDR und Vox.
Genau, und 2003 gab es einen auf Sat 1. Also es war tatsächlich die erste Doku, die überhaupt gedreht worden ist. Und die Situation war damals die, dass ich Dritter geworden bin in der Castingshow Star Search. Ja. Und nochmal, das war ein anderer Fokus. Und sowohl der Thomas Wohlfahrt als Zweiter, als auch der Martin Kesici und ich, wir hatten alle drei einen Plattenvertrag. Und da möchte natürlich eine Plattenfirma mitsprechen. Haben dann Konzepte vorgeschlagen für die jeweiligen Künstler und das, was die mir vorgeschlagen hatten, das habe ich damals nicht gesehen. Also die wollten aus mir so einen volkstümlichen Schlagersänger machen.
Nein, ernst? Jetzt stell dir mal vor, ich habe ja ein paar Kollegen vom Ballermann hier gehabt, unter anderem den Stefan, und der seit 25 Jahren am Ballermann ist. Jetzt mal ohne Witz, du bist total lustig, du bist charmant, du hast ein Auftreten, du hast einen Wiedererkennungswert und nicht nur in der Stimme. Ich glaube, du kannst auch ein bisschen Blödelei. Du bist Ballermann. Warum nicht?
Ja, ich habe das damals so nicht gesehen. Also jetzt auch wieder zum Anfang unseres Gesprächs, als wir eben kurz über unsere Kinder gesprochen haben, so Selbstreflexion in dem Alter, ich habe das so nicht gesehen.
Okay.
Und ich hatte natürlich mit 28 dann den Song für die Champions League. Das war meine Single. Da war dann die Situation, dass die auch immer den Arm gehoben haben und gesagt haben, ja, lass mal irgendwie Deutsch machen Richtung Roland Kaiser. Alles gut, ne? Also ich finde die Musik super. Mit dem Wissen von heute hätte ich das vielleicht damals auch gemacht.
Okay, verstehe.
Weil ich dann auch die Möglichkeit gehabt hätte, selbst meine Songs ein Stück weit zu schreiben oder zumindest mich hätte einbringen können. Die Möglichkeit haben sie mir gegeben. Ich war aber zu dem damaligen Zeitpunkt, war ich da nicht. Jetzt kommt wieder der Grund, warum die mit mir eine Doku gedreht haben, weil da der kleine Künstler aus einer Castingshow gewesen ist, der großen Plattenfirma gesagt hat, nee, wenn ihr das jetzt mit mir machen wollt, und das war damals auch mein O-Ton, das ist total in Ordnung, ich verstehe auch euren Plan dahinter, ich sehe auch, was ihr vorhabt, da habe ich auch keine Lust zu, und wenn das so laufen soll, dann mache ich gar nichts mit euch, sondern mache ich ganz normal weiter mit
meinem Bett. Das war zu dem Zeitpunkt, da warst du ein Unikum, ne? Also das gab's vorher noch nicht.
Nee, das gab's so vorher nicht, nein.
Das war ja auch ein, ich will nicht sagen ein Riesenaufschrei, aber es war auf jeden Fall in der Presse. Und hat die Runde gemacht, dass der Wursti, der Plattenfirma, gesagt hat, Freunde, können wir machen, aber nicht mit mir, in einem vernünftigen Ton, aber...
Ja, doch, das war schon, genau. Und dann haben die ja von Sat 1 das aber mitgekriegt und haben gesagt, wir würden da ganz gerne eine Doku drüber drehen. Aber natürlich hat er auch mit reingespielt, dass wir, sag ich mal, für Deutschland außerhalb des Ruhrpots sind wir natürlich abgefahren. Ne? Mein Vater und mein Onkel, die waren zum damaligen Zeitpunkt Ende 40, die haben halt lange Haare gehabt, eine Popelbremse, alle unter einem Dach gelebt. Also das war schon so, wurde gesagt, das war eine abgefahrene Familie, krass, was die da, also erstmal wie die aussehen, wie die rüberkommen, dann machen wir uns nichts vor. Das wirst du mit Sicherheit auch schon in deinem Leben oft genug mitgekriegt haben, wenn du mal durch Deutschland reist. Wir sind schon im Ruhrpott, wir haben eine andere Tonalität, wir sind offener, wir sind lauter.
Na klar.
Unsere Sprache, die mag auch nicht jeder, aber wir sind da schon, man guckt schon mal ein bisschen komisch. Und diese komplette Kombination, die hat Sat 1 damals genommen und hat gesagt, da möchte ich mir gerne eine Doku drüber drehen.
War erfolgreich?
Ja, es ging. Also die Frage ist ja immer, was ist erfolgreich? Ich fand es halt mega, ne, wenn du dann irgendwie, weiß nicht, 3 Millionen Zuschauer, 2,5 Millionen Zuschauer.
Ich wollte gerade sagen, kann man ja an den anderen Schaltquote kann man es ja messen.
Ist ja, wir haben halt ein Ding gedreht damals, haben irgendwie den Sendeplatz gegen die Sportschau gesetzt, habe ich auch direkt gesagt, ja, ist halt schade, ne, kann ich halt nichts selber sehen, ich kriege es halt im Vorfeld, aber wenn die Sportschau natürlich läuft, auch wieder eine andere Zeit, ne, dann gucke ich mir natürlich Fußball an, das ist ja logisch. Von daher, das war relativ locker und entspannt alles.
Warum wurde das nicht weiter fortgeführt? Habt ihr dann irgendwann gesagt, brauchen wir nicht mehr? Oder hat Sat1 gesagt, ist ausgelutscht?
Nee, auf jeden Fall kam das...
Wollnis gibt es ja heute noch, ne?
Ja, aber das kam ganz... Ja, das stimmt. Also war auch so ein bisschen so die Nummer, dass die natürlich sowas setzen wollten. Tatsächlich Vorläufer, erste Doku, die auch am längsten lief, waren die Ludolfs, glaube ich.
Die Jungs vom Schrottplatz, ne?
Ja.
Die hatten noch so einen Schrottplatz da im Sauerland irgendwo oder sowas, ne?
Ja, das kann sein.
Die vier Brüder.
Ne, wie hießen die anderen denn noch? Da gab es eine Doku auch hier, in den 80ern ging das schon los, im WDR. Die Fußboys.
Fußboys, genau.
Ja.
Der Vater, Mutter und Sohn.
Ja, genau.
Richtig gut.
Das war natürlich so der Ansatz, ne? Ja. Und dann war das aber auf jeden Fall von der Quote her nicht so, wie sie das vorgestellt haben. Dann haben sie das abgesetzt.
Ja.
Und ja gut, alles gut. Ne? Also ich bin da auch total tiefenentspannt bei sowas.
Merke ich.
Es war schon krass. Auch da war natürlich so, mal machen, ne? Also ich bin immer noch ein Typ, der macht lieber und dreht sich dann irgendwann mal um und guckt, wie viel brennt. Aber du bist natürlich dann in so einem Bereich, wenn du das so machst und dich so in die Öffentlichkeit stellst, hast du ja nicht nur Freunde. Also da brauchst du schon ein dickes Fell.
Das glaube ich.
Da musst du schon viele einstecken.
Wie war das für deine Partnerin und für deine Familie an sich? Kinder waren noch nicht da, ne? Oder?
Nee, Kinder waren noch nicht da.
Wie war das für die? Weil da prasselt ja auch einiges an negativem Mist auf einen ein.
Du hast ja nochmal, ne? Also wir reden über 2003. Mhm. Also da war nicht mal, machst du morgens Facebook auf und hast da 8000 Kommentare, nee,
aber was für ein Arschloch du bist.
Genau. Also du kriegst halt, du hast es nicht so extrem mitgekriegt.
Aber du läufst über die Straße oder gehst durch die Stadt und wirst trotzdem angefeindet von Menschen, die du gar nicht kennst.
Ja, das geht. Na, also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass also ich habe da wirklich so, auf der Straße war das eher, dass ich ganz, ganz viel Positives.
Ja, dann hast du ja doch viel richtig gemacht.
Ja, das weiß ich halt nicht. Ne? Also ob richtig oder nicht, aber ja, ich war halt, wie ich war.
Ja, doch.
Ja. Ja, wir haben uns auch ein Vorkaufsrecht reingebracht. Also ich sag's jetzt mal mit Mauern worden. Wir mussten die absegnen, die Folgen, ja, ja. Die konnten nicht machen, was sie wollten. Ja. Also soweit war ich dann doch schon, dass ich gesagt habe, pass auf, können ja alles drehen, aber am Ende des Tages kommt es ja immer auf den Schnitt an. Ich sage immer gerne, nenne mal als Beispiel das Dschungelcamp. Wenn du jetzt ins Dschungelcamp gehen würdest, du gehst jetzt ins Dschungelcamp. Komm, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wie oft hast du am Tag deinen Finger in der Nase? 10, 12 Mal, wie jeder.
Vielleicht.
So, vielleicht, ne? Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Wenn aber jetzt ein Redakteur sitzt, der der Meinung ist, er macht dich zum Popler der Nation, dann zeigt er nur die 10, 12 Mal, wo du einen Finger in der Nase hast. Hast keinen Einfluss drauf, ne? Weißt du nicht, was die mit dir machen.
Abgesehen davon, dass solche Formate den Sieger ja auch selber bestimmen und nicht der Sieger sich selbst bestimmt, durch dieses Zusammenschneiden.
Alter, geil, ey. Ja, wenn du Straßenschwein hättest, müsstest du jetzt reinschmeißen.
Ja, ohne Witz, sonntags 11 Uhr, ne? Ich in München, bin ich arm. 100%. Du hast gerade eben was gesagt, ich mach einfach, lauf los und guck, dreh mich dann irgendwann mal um und guck, ob was brennt oder ob was brennt.
Ja.
Bist du eher so der Typ, einfach mal machen oder triffst du schnell Entscheidungen?
Ja, schon. Also
richtig gut, finde ich super.
90% würde ich jetzt sagen, ja. Das hat sich tatsächlich ein bisschen...
Mag ich, wenn Menschen entscheidungsfreudig sind.
Hat sich ein bisschen geändert mit der Geburt meiner Kinder, sag ich dir ganz ehrlich.
Ich bin ja auch Unternehmer, weißt du ja, und... Ja. Ich mag es, wenn meine Kolleginnen und Kollegen, wir haben sehr, sehr flache Hierarchien, Entscheidungen treffen, ohne mich auch zu fragen, warum auch, ne? Und ja, auch mal einen Fehler machen. Der ist vielleicht auch mal herbe, aber so wie wir im Erfolgsfall nebeneinander herlaufen, laufen wir auch in dem Fall nebeneinander her und dann wird das halt ausgemerzt. Aber
ja, bin ich komplett bei dir. Also gerade was sowas angeht, ist es auf jeden Fall wichtig, dass man Entscheidungen trifft und das auch durchzieht. Mhm. Und man kann ja dann auch irgendwann unterwegs, wenn man merkt, okay, jetzt verrenne ich mich, ich finde das immer wichtig, dann kann man so ein Projekt ja auch mal beenden.
Ja, das Reflexion, ist ja auch kein Reflexion, Ding. Ne?
Aber wenn es um Pizzabestellung geht, sag ich dir ganz ehrlich, das ist mir scheißegal. Also ich fresse auch alles, außer Mais, den mache ich nicht. Ne? Und wenn meine Frau dann kommt, so was zu essen bestellen, ich sage, ja, du weißt, was ich will, bestell mir irgendwas mit, Hauptsache, gib was Warmes.
Bist du ein Genussesser oder isst du, weil du Hunger hast?
Ach, ich bin beides tatsächlich. Also jetzt gerade ich habe jetzt die letzten anderthalb, zwei Jahre, habe ich deutlich weniger Sport getrieben, weil es halt dann irgendwann an der einen oder anderen Stelle auch zwickt. Und wenn es dann zwickt, dauert es halt einfach ein bisschen länger. Da lügt der Perso dann doch nicht. Da achte ich schon ein bisschen drauf, aber ich esse halt echt auch unheimlich gerne. Also
okay.
Ja. Ich kann auch ohne Hunger essen. Genauso wie ich auf Fragen antworte, die gar nicht gestellt werden, aber das hast du ja mittlerweile mitgekriegt.
Ja, deshalb habe ich dich eingeladen. Da wollte ich nicht so viel reden und fragen, was? The Voice of Germany.
Ja.
Jetzt, warum nach Star Search und der große kleine Michi sagt der Plattenfirma, nee, pass mal auf, mach dir ohne mich, in der noch vorangegangenen oder in der fortgeschrittenen Zeit, machst du wieder bei so einem Format mit Vi?
Weil die mich angerufen haben.
Ach, geil. Ja. Nicht dein Ernst?
Ja,
ich habe gedacht, man muss sich da bewerben. Du wirst angerufen.
Ja, aber ich glaube, das ist auch ein ganz normales Prozedere. Also was man wirklich sagen muss, ist, dass ich habe mich natürlich auch vor allen Dingen mit meinem Vater, habe ich mich dann darüber unterhalten, ob ich das machen soll oder nicht. Und da muss man halt einfach sagen, man kann davon halten, was man will, aber Fakt ist einfach, dass bei Voice of Germany nur gute Leute
waren. Unterschreibe ich.
Und
das sind auch keine,
da wird
Menschen,
auch keiner vorgeführt.
Da sind auch keine Menschen,
genau,
wie bei Deutschland sucht den Superstar, die gar keine Ahnung haben oder gar nicht singen können,
ja, also,
und dann hinterher sich darüber lustig gemacht wird.
Nein, das ist halt nicht der Fall. Und da muss man jetzt wieder ganz klar sagen, was du vorhin gesagt hast, das ist natürlich dann auch ein Stück weit ein Geschäft, was man da macht. Und in dem Moment, wo man einen Auftritt hat bei Voice of Germany, völlig egal, wie das ausgeht, rutscht man ein Stück weit wieder in den Fokus. Du kannst andere Gagen verlangen. Und was daraus halt entstanden ist, obwohl sich keiner umgedreht hat, waren die darauffolgenden zwei Dokus in WDR und auf Vox.
Okay.
Also die sind natürlich durch Voice of Germany gekommen, dadurch hast du wieder einen Fokus, dann wird einmal kurz wieder dahinter geguckt, dann hast du wieder meinen Vater und meinen Onkel, immer noch Rocker. Der Typ ist irgendwie zu dem Zeitpunkt war ich seit 8 oder 9 Jahren Stadionsprecher des VfL Bochum. Das ist natürlich spannend, das sind Geschichten, da kann man was drüber erzählen. Und in dem Moment hast du dann als Musiker die Möglichkeit, halt auch wieder vor deutlich mehr Zuschauern aufzutreten, zu anderen Gagen, als du die vorher gekriegt hast.
Na nachzuvollziehen.
Und das weißt du natürlich, wenn du dann zu dem Zeitpunkt, da war ich wirklich 40, das wusste ich auch. Das Einzige, wo ich wirklich nochmal ins Wanken gekommen bin, ist, dass die Nummer, die ich da damals gesungen habe, das war nicht meine Wahl. Also die ist mir vorgeschlagen worden, ich hatte andere Nummern halt. Okay. Dann haben sie gesagt, pass auf, wir möchten, dass du die Nummer singst. Haben mir das gegenüber auch ganz gut begründet.
Ja.
Ich habe damals Spinner gesungen von Revolver halt. Ja. Und haben gesagt, Micha, passt eigentlich. Ne? Also jetzt Spinner, du bist halt ein Spinner im positiven Sinne, du bist 40 Jahre alt.
Ja.
Du hast keinen Bock, irgendwie alt zu werden, wirst auch irgendwie nicht so richtig. Und du singst das halt besser oder du singst das ziemlich geil auf deine eigene Art und Weise.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das. Lustige Geschichte auch, der Musical Director damals bei Voice, war der Mann von Janet Biedermann und mit der war ich halt 2003 auf Tour, als ich meine Single hatte.
Also ja, kleines Single.
Mit Janet Biedermann und Silbermond war ich auf Tour 3 Monate.
Ah,
und von daher war das war schon so ein bisschen wie ein Klassentreffen. Ne? Also hast du 100.000 Leute wieder getroffen, die damals schon da waren. Das war schon geil und ich wusste halt, auch wenn sich da keiner dreht, ist es auf gar keinen Fall von Nachteil.
War
es
berechnen von dir?
Ja, natürlich war es berechnet.
Mhm.
Also ich habe das schon ganz klar abgewogen. Mhm. Ne? Auch da wieder an der Stelle, zu dem Zeitpunkt war meine Tochter 3 und mein Sohn, der war 9.
Mhm.
Und das ist natürlich ein Alter, also das hat was mit mir gemacht. Man sagt ja mal, dann verändert sich dein Leben. Das ist nicht so. Ich mache immer noch die gleichen Sachen wie vor 20 Jahren. Ich habe immer noch eine Birne, wo ich manchmal denke, Alter, bist du eigentlich schon älter als 16?
Mhm.
Aber du denkst natürlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen anders. Und ich hatte auch die ein oder andere Anfrage aus, nennen wir es mal, TV-Formaten, wo genau sowas passieren kann, wo wir gerade drüber gesprochen haben, wo du halt im Schnitt nicht weißt, was die mit dir machen.
Ja.
Und der Grund, warum ich das nicht angenommen habe, waren ganz klar meine Kinder, weil ich möchte nicht, dass meine Tochter dann irgendwann in die Schule geht, jetzt als Beispiel mit jetzt aktuell 13 und wird dann gehänselt,
genau,
weil ihr Alter
ich,
da irgendwie im Fernsehen jeden Abend durch den Kakao gezogen wird oder sich auch scheiße verhält.
Mhm.
Das sind ja nicht immer nur die anderen schuld, wir sind ja alles nur Menschen, also wenn du dich da scheiße verhältst, dann können deine Kinder sich das irgendwie anhören und da habe ich gesagt, nee, ganz ehrlich, wenn ich jetzt, weiß nicht, 25 Kinder los, 28, 30, 35 Kinder los, würde ich da eine andere Entscheidung treffen, aber in dem Moment habe ich halt auch eine Verantwortung als Vater, das halt nicht zu tun.
Aber dir war schon klar, selbst wenn sich keiner umdreht, gibt es auf jeden Fall einen Schwung für dein Leben.
Das war zumindest die Hoffnung, das weiß man ja nie, ne? Schon ein bisschen drauf gesetzt und das hat ja dann auch definitiv funktioniert. Für mich war es nochmal ganz, ganz schwierig in dem Jahr. Ich hatte ein sehr, sehr enges Verhältnis mein ganzes Leben lang zu meiner Oma.
Okay.
Und meine Oma ist zwischen, also dazu muss man sagen, Voice wird natürlich aufgezeichnet, also die Blinds werden aufgezeichnet. Und zwischen Aufzeichnung und Ausstrahlung liegen, boah, ich glaube, das waren 4, 5, 6 Monate. Das war ziemlich viel.
Okay.
Und dementsprechend, ich wusste natürlich schon, dass ich nicht weiter bin.
Mhm.
Dementsprechend auch für mich war das, das ist nicht geil. Ne? Also wenn du da 90 Sekunden singst und da dreht sich keiner um. Ganz ehrlich, das ist nicht geil. Das muss man auch mal sagen. Das ist eine Erfahrung, die du machst.
Ja.
Aber der TV-Zuschauer, der steht dann da und du aber als Musiker denkst an die Zeit und dann hast du deine 2 Stellen, wo du dann hochgehst, wo du auch, war auch alles sauber, alles da, wo es hin musste. Und dann dreht sich keiner, dann weißt du halt, das wird nichts.
Mhm.
Also schön ist das nicht. Auf jeden Fall zwischen der Aufzeichnung und der Ausstrahlung ist meine Oma damals gestorben.
Mhm.
Und dann habe ich auch, gerade weil das auch eine tiefe Wunde bei uns in der Familie gerissen hat, bei mir extrem, ich habe Tür an Tür mit Oma gewohnt. Also ich bin praktisch, wenn ich aufgestanden bin, morgens zwischen 9 und 11, bin ich zu meiner Oma rübergegangen, habe dann Kaffee getrunken, habe mit ihr zusammen eine geraucht. Das habe ich Jahrzehnte gemacht und
dann
war meine Oma nicht mehr da. Und dann habe ich noch darum gebeten, dass das zumindest im Schnitt das so geschnitten wird, dass meine Oma da jetzt nicht noch groß irgendwie thematisiert wird, weil ich das einfach nicht möchte, da haben sie sich auch dran gehalten.
Mhm.
Das war schon eine schwierige Zeit und da war das Musikalische total zweitrangig.
Ja.
Ich habe natürlich gehofft, um auf deine Frage zurückzukommen und es ist dann auch so eingetreten und von daher konnte ich auch das wieder, was ich so liebe, halt Musik zu machen, auf einem deutlich höheren Level dann wieder machen und habe mir auch viele Türen aufgemacht. Von daher bin ich da auch dankbar für.
Ja, soll auch so sein. DSDS Menderes hieß der Typ.
Stimmt,
ne? Ja. Der gibt mir doch jetzt das Ticket für die nächste Runde, bitte. Irgendwie. Und weißt du, was ich cool finde an dem Mann?
Der glaubt
an sich selbst. Ja, genau.
Ja.
Der glaubt an sich selbst.
Mhm.
Der ist der Prototyp von dem Spruch, den ich mein ganzes Leben mit mir mittrage. Der Eifrige überholt irgendwann jeden Talentierten.
Ja, da ist viel dran, ne? Und auch da, gerade wenn du dich im musikalischen Bereich bewegst, darum fand ich das gerade so geil, was du da gesagt hast. Musik ist ja auch super viel Geschmackssache. Worüber sollen wir jetzt reden? Sollen wir jetzt mit studierten Musikern reden, die ganz oft im Jazz unterwegs sind? Weil es halt einfach Jazz ist halt super anspruchsvoll musikalisch.
Mhm.
Aber Jazz bevölkert nicht die Charts.
Nein, Musik ist
Musik
individuell
ist
zu sehen,
weißt du?
Und subjektiv.
Auf jeden Fall. Und darum ist zum Beispiel bei solchen Castingshows auch, ich werde dann auch eingeladen zum Beispiel, weil ich ja jetzt mal auch 2-mal drin war. Ich weiß, wie es geht, wenn es fast bis ganz nach oben geht, aber auch wie es in der ersten Runde zu Ende ist. ich sag den Leuten halt immer, dass wenn du jetzt in so eine Castingshow gehst, dann ist das brutal Wichtigste, was ist die Songauswahl. Weil auch die vier, jetzt nimm mal Voice, da sitzen jetzt vier von mir aus auf dem Stuhl oder fünf, wenn die jetzt zweit sind, ist auch völlig egal. Aber die haben auch ihren Musikgeschmack. Mhm. Und wenn du allein schon einen Song nimmst, wo die Mehrheit von denen Bock drauf hat, dann werden die sich auch deutlich eher umdrehen.
Hundertprozentig.
Ganz klar.
Ja, ich meine, steckt ja auch ein Stück weit Kalkül hinter. Würdest du wahrscheinlich auch nicht nochmal so treffen, die Entscheidung.
Ja, was heißt,
wobei,
wie gesagt,
wobei ich das Lied eigentlich relativ cool finde und ich glaube, mit deiner ja, Stimme, aber, ohne dass ich es gehört habe bis jetzt, mache ich gleich im Auto, wenn ich nach Hause fahre, um mir dann eine Meinung bilden zu können. Ich rufe dich auch sofort an danach. Versprochen, glaube ich, das war gut.
Ja, nur, aber man muss ja dazu sagen, das habe ich dir ja gerade gesagt, das war die einzige Entscheidung, die ich damals treffen musste, mache ich das jetzt oder nicht, weil ich mache seit meinem 19. Lebensjahr, mache ich Musik und dann auch viel im Coverbereich und wenn wir über eine Castingshow reden, dann reden wir über Covermusik. Ja. Und ich habe den Song nicht ein einziges Mal in meinem Leben
gespielt. Was wolltest du für ein Lied singen?
Also ich hätte auf jeden Fall eine englische Ballade gesungen. Ich hätte ganz gerne Tracy Cars gesungen.
Mhm, okay.
Snow Patrol.
Ja, ja, cool.
Und da auch immer wichtig für die, die sich vielleicht mit dem Gedanken gerade umgeben, daran teilzunehmen. Ich sag euch, nehmt eine Nummer, die jeder kennt, aber keiner mehr im Ohr hat. Okay. Nicht was ganz Aktuelles, sondern ein Song, den jeder kennt, wo du sofort mitsingst, aber dass du nicht mehr weißt, wie der klingt, wenn du das was ganz Aktuelles nimmst. Ne? Mhm. Dann ist halt immer ganz, ganz schwierig. Gute Songs halt besser zu machen, ist sowieso schwierig. Aber wenn du einen Song nimmst, den jeder kennt, aber keiner mehr so richtig im Ohr hat, dann hast du auf jeden Fall gute Chancen.
Alles, was du gerade eben erzählt hast, zahlte auf ein Konto ein, nämlich Bilden eines Netzwerkes.
Ja.
Würdest du sagen, dein Netzwerk ist groß? Oder ist von dem, was du damals dir erarbeitet hast, die Menschen, die du kennengelernt hast, am Ende nicht mehr viel übrig?
Doch, doch. Mein Netzwerk ist groß, auf jeden Fall. Das liegt aber natürlich auch daran, dass ich ziemlich vielseitig bin. Also gerade auch, wenn ich jetzt mit dir sitze und darüber spreche, dann ist das ja manchmal schon beängstigend. Und ich habe zum Beispiel früher, bevor man das nicht alles irgendwo im Netz nachlesen konnte, habe ich ja gar nicht viel drüber gesprochen. Hast du das... Fußball gespielt, Musik gemacht, eine Versicherungsagentur, ich habe eine Kommunikationsagentur, ich bin Schadensprecher von VW Bochum, wenn du das erzählt hättest, ohne dass das einer auf irgendeine Art und Weise nachprüfen kann, der hätte dir vor 20 Jahren gesagt, ja klar, sicher, und der Weihnachtsmann bist du auch noch.
Ja, ja, genau.
Weißt du, also von daher, das habe ich nie
oder
irgendwie systematisiert.
Oder wie man im Ruhrgebiet gerne sagt, Kackenauer.
Ja, ja, genau, Kackenauer, stimmt. Ja, ist ja auch ein Stück weit so. Also wenn du das jetzt ausbreitest, dann kann das ganz schnell kippen. Aber ich kann nichts daran ändern. Das ist mein Leben. Und auch wenn man da von außen drauf guckt, dann erscheint einem das ziemlich viel. Aber das ist auch ein Entwicklungsprozess. Das ist auch ein Entwicklungsprozess, wie du dir deine Zeit einteilst. Nicht nur am Tag, sondern auch übers Jahr. Also es gibt ja zum Beispiel auch in der Mucke, gibt es halt ganz klare Hochphasen. Ja, für unterschiedliche Musiker. Wenn du jetzt nur im Karneval unterwegs bist, dann spielst du dich jetzt dumm und dämlich, aber dann legst du im Sommer die Füße hoch.
Ja.
Und du musst das für dich, du brauchst Zeitmanagement.
Ja, und am Ende des Tages musst du dich verdammt nochmal von jemandem rechtfertigen für das, was du tust. Ne?
Ja, aber wir sind in Deutschland. Ja, also ich habe leider Gottes die letzten 5 Jahre ein bisschen das Gefühl, und da können wir auch ein bisschen kritisch werden an der Stelle, dass man sich irgendwie mittlerweile für alles rechtfertigen muss. Und das ist total anstrengend auch. Mhm. Und darum nochmal einfach machen und dann mal gucken, wie viel brennt. Wenn es zu sehr wehtut, einfach auch mal die sozialen Medien ausmachen. Mhm. Und wenn man von der Sache überzeugt ist, dann zieh die durch. Nörgler gibt's immer. Ne? Und ich sage mal, ich habe zu meiner Frau letztens gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel kennst, hast du irgendeinen Schauspieler, den du nicht magst, den du nicht gerne siehst? Also ohne einen Namen zu nennen, vielleicht musst du ja gar nicht.
Boah, fällt mir jetzt tatsächlich gerade
so. Ich habe ein, zwei, wo ich dann denkst, so, boah, schalte lieber um. Ich habe noch nie mit dem gesprochen.
Ja.
Ich mag einfach, ich mag den nicht. Ja. Erlaubt mir ein Urteil über den, obwohl der wahrscheinlich total in Ordnung ist, total gesettet ist, für sein Gewerk brennt und vielleicht auch total dafür gearbeitet hat. Das weiß ich alles nicht. Aber wenn ich über so jemanden urteile, dann ist das leider Gottes auch so, dass die Leute auch über mich urteilen, wenn ich Sachen mache, die ich mache.
Halt. Machen wir uns nichts vor. Also die Situation, die du gerade eben beschreibst, mach ich jetzt nicht an einem Schauspieler fest oder einem Musiker, aber es gab sicherlich mal, oder gibt sicherlich die Situation, dass ich jemanden vorverurteile und den ich mag. Es gab aber auch sicherlich schon mal die Situation, dass gerade die Person dann irgendwann mit mir in Kontakt getreten ist oder ich mit ihr in den Kontakt treten musste, wir zueinander geführt wurden und ich hinterher so in meinem stillen Kämmerlein zu mir selbst gesagt habe, alter Fred, was hast du dich da vertan, mein Freund? Cooler Typ,
ey. Ja, aber ist das nicht geil?
Ja, aber ist es nicht vielleicht auch manchmal so, dass man die Leute uncool findet, die einem sehr, sehr ähnlich sind?
Oder meinst du?
Weiß ich nicht, denk mal drüber nach.
Ah, buh, schwierig. Boah, da haust du ja jetzt eine These auf dem Tisch, ja? Mal kurz überlegen.
Nee. Ich glaube schon, manchmal schon. Oder so Züge haben, die einem ähneln.
Ja, vielleicht. Meinst du?
Weiß ich nicht, kann sein.
Boah.
Also ich glaube schon.
Dann dürftest du ja eigentlich deine Kinder nicht leiden können, weil die halten ja auch oft
genug. Also ich kann dir sagen, in manchen Situationen mag ich die auch nicht. The Voice of Germany.
Das findest du geil, ne? Da reitest du jetzt
nee, gar nicht, ich bin fertig, Überleiter. Total fertig.
Entschuldige bitte, ich habe dich gestört.
Alles gut. Wie bist du Scheidungssprecher geworden? Vom VfL Bochum, dem schönsten Club.
Ja, genau, dem Geistverein der Welt. Also tatsächlich hat der VfL Bochum mich damals angerufen und hat gefragt, ob ich denn mal eine halbe Stunde Zeit hätte. Und, ja, klar, ne? Ist halt geil. Und
hattest du vorher schon Kontakt zu denen?
Meinst du jetzt ja.
Zum VfL an sich?
Ja, zum VfL, ja gut, ich bin da hingerannt, ne? Klar. Wenn ich konnte, da war das halt so, dass ich ein, zwei Mal im Rahmen von Saisoneröffnungen, UEFA Cup Party, durfte ich Musik auch machen.
Ah ja, die haben ab und zu eine Band da, ne?
Genau, und da war damals, das weiß ich noch, der letzte Job, den ich dann hatte, bevor ich Stadionsprecher geworden bin, war die UEFA Cup Party. Da war Joe Hartmann auf der Bühne und dann durfte ich da auch noch zwei, drei Lieder singen und fand das total geil, ne? Dass irgendwie dann so, die Bühne war direkt außerhalb des Stadions, aber nur so das Marathon-Tor ist ein bisschen zurückgesetzt. Und dann hast du das Stadion auf der linken Seite und das war alles voll und die wir lagen uns halt alle in den Armen, was noch nie da gewesen ist, geschaffen wurde. Und ja, von daher kam dann irgendwann ein Anruf und dann habe ich gedacht, ja klar, ne, nimmst du deine Sachen mit, halt irgendwie bestimmt auf irgendeine Art und Weise, dass du vielleicht mal wieder Musik machst. Und dann bin ich hingefahren zum VfL. Und dann kam ich da rein, da war ich natürlich direkt geflasht, weil da waren halt alle zu dem damaligen Zeitpunkt am Start. Stefan Kunz da als sportlicher Leiter, Ansgar Schwenken als, wie sagt man heutzutage, Vorstand Finanzen, damals war es noch Mitglied des Vorstands. Der Moppel war, glaube ich, mit dabei und die Andrea Peschke. Und dann haben die mich gefragt, ja, Stadionsprecher, Ansgar Bockmann hat das gemacht, wir brauchen einen, der ein bisschen Alarm noch macht und so, ob ich das machen wollen würde. Ich so, was, wie geil ist das denn?
Echt, hast du nicht mit gerechnet oder
nein, was? Überhaupt nicht.
Und wie sind die auf dich gekommen?
Also, tatsächlich, im Nachgang habe ich dann erfahren, dass die Andrea Peschke, damals Leiterin Marketing, die hat mich wohl bei Talkrunden, hat die mich zwei, dreimal beobachtet. Also nach dem Motto, ist er in der Lage, unfallfreien Satz gerade auszureden. Das habe ich im Nachhinein aber erst erfahren.
Okay.
Da war ich zwei oder drei Jahre schon Stadionsprecher, da hat sie mir das irgendwann mal gesteckt. Und ich wusste gar nicht, was ich da, also klar, ich wusste natürlich, ich bin ins Stadion gegangen, aber für mich war relativ schnell mein Spruch, ein Stadionsprecher darf nicht beim Bügeln stören, sage ich immer gerne. Wir sind ja alle da, um Fußball zu gucken.
Ja.
Und dementsprechend wusste ich natürlich jetzt so im Detail gar nicht, was ich da machen muss. Ich war auch moderativ null unterwegs zu der Zeit. Also ich habe Musik gemacht.
Wobei du immer gerne unterhalten hast?
Ja, keine Frage. Aber trotzdem auch das ist ja, ne, als Stadionsprecher ist man nicht da, um zu unterhalten, sondern man begleitet halt den Fußball. Und ich bin auch wie jeder, wenn ich da hinkomme, dann bin ich heiß halt, dass es losgeht, dass der Ball rollt. Ich will meine Jungs halt gewinnen sehen, ne. Das war in diesem Jahr, warte mal, wenn es 2025, da war das schon ganz gut, aber in dieser Saison war es halt bisher ein bisschen zu wenig.
Wir müssen die zweite Halbzeit gewinnen.
Ja, ich bin da natürlich totaler VfL-Fan auch und die haben mich tatsächlich angesprochen und gefragt, ob ich das machen möchte. Und dann stand ich auch, als ich das erste Mal vor der Kurve stand, das war auch wackelig ohne Ende. Das war 2007 und da war das schon so ein bisschen.
Du war Pella Trainer, ne?
Nee, Marcel Koller war Trainer.
Ah, okay.
Ja. Da ging das aber so langsam los mit Internetforen und sowas gab's. Und auch da war das, ich hatte noch keinen Fuß auf den Rasen gesetzt in Bochum und hab das schon in den Foren richtig auf die Fresse gekriegt und hab gedacht, so, ich hab den Leuten gar nichts getan. Also ich meine, ich bin doch wirklich auch ein Bochumer Junge. Ich bin hier geboren, ich lebe hier, ich werde hier sterben.
Ja,
und dann stand ich das erste Mal vor der Kurve und da kann ich dir auch nur sagen, dass das, was auch natürlich unsere Maskottchen des Tages, da sind wir ja exklusiv, dass wir die Kids auf dem Platz haben, was die natürlich dann ganz extrem in jungen Jahren erleben, wenn du dann vor der Kurve stehst, sieht das schon ein bisschen anders aus, als
wenn du
drin stehst.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann habe ich die Mannschaftsausstellung gemacht und nach der Mannschaftsausstellung war auf einmal so eine Stille und dann habe ich einfach, wen lieben wir da reingeschrien. Und dann sagte der Ansgar auch, als ich runterkam, das weiß ich auch noch wie heute, sagte, was ist denn da jetzt? Und ich sag, ich fand das immer so geil, wenn du im Stadion bist, dann war das ja immer Kurve zum Block A.
Ja.
Das war damals auch schon so, wen lieben wir.
Ja.
Und da war so eine Pause, da wusste ich gar nichts mit anzufangen, habe ich das einfach da reingeschrien. Und ja, das ist bis heute geblieben.
Das,
und
das kannst du nicht mehr wegdenken, das funktioniert nicht.
Wenn, vor allen Dingen, was ich so schön finde, aber das ist natürlich jetzt auch klar, wir sind beide Bochumer, ne? Dementsprechend sind wir da nicht objektiv, das wird sich auch nicht ändern, ich will auch gar nicht objektiv sein.
Ich wollte es gerade sagen.
Aber ganz ehrlich, bitte, danke, ey, sorry, Alter, nee. Ja. Wir sind in Bochum, den lieben wir, VfL, ne? Das ist das, was bei uns allen aus dem Herzen spricht und ich finde das auch super,
bist du der einzige Stadionsprecher deutschlandweit, der sich erdreistet, während des Spiels mal etwas reinzurufen, um die Fans zu animieren? Und hast du dafür schon mal aufs Maul gekriegt?
Ja, natürlich habe ich dafür schon. Selbstverständlich habe ich dafür schon aufs Maul gekriegt. Also auch da nochmal, ich bin ja Fußballer auch durch und durch und Fußballfan durch und durch. Und alle die Sachen, die natürlich aus den Fans entstehen, die sind das Beste, was es gibt.
Ja.
Und das muss man auch nicht featuren, bis man umfällt. Aber ich finde, wenn halt einfach ein Spieler, ein Torwart, eine super Parade macht oder auch ein Spieler, eine mega Grätsche, den Ball von der Linie kratzen, kann man das genauso feiern wie ein Tor. Und das machen wir auch in Bochum. Mhm. Und auch da sind wir mittlerweile exklusiv. Also ich war jetzt irgendwie über Eck mit ein paar Freunden, war ich das ein oder andere Mal auch in anderen Stadien in Deutschland. Und es gibt kein Stadion in Deutschland, wo Situationen, die nichts mit einem direkten Tor zu tun haben, so gefeiert werden wie in Bochum. Mhm. Und das macht auch was mit der Mannschaft. Also du spürst das halt auch auf dem Platz, wenn jetzt letztes Wochenende gegen Leipzig, also wir sind jetzt gerade hier in der Aufzeichnung, sind wir im Januar, da war eine Grätsche, da kriegt der Felix Passlack nach 15 Minuten gelb für, weil er den komplett wegnagelt und das Stadion in der Standhalle, als wenn ein Tor gefallen wäre. Ja. Und das sind so Sachen, die kriegst du als Spieler ja auch mit. Natürlich, an der einen oder anderen Stelle wird dir dann auch mal im Laufe der Jahre bewusst, dass das natürlich eine Aussage von dir auch Reaktionen hervorrufen kann. Und da bin ich auch schon das ein oder andere Mal abgemahnt worden, von der DFL auch, ja.
Kostet Geld?
Bei einer Abmahnung glaube ich direkt noch nicht. Hm. Es ist glücklicherweise bei Abmahnung geblieben. Das war dann immer so gefühlt einmal in der Saison. Hm. Ich hatte einmal, da kann ich mich noch dran erinnern, das war auch wirklich keine Sternstunde, aber da wird der als Stadionsprecher dann auch bewusst, was manchmal auch passieren kann. Da hatten wir das erste Heimspiel in der zweiten Fußball-Bundesliga gegen Dynamo Dresden. Und wir wussten jetzt im Umfeld schon, dass die Dresdner Fans, die ja bekannt sind dafür, dass sie das ein oder andere Mal auch vielleicht ein bisschen über Tisch und Bänke gehen, so war es dann halt auch, dass die schon durch die Stadt gelaufen sind und da randaliert hatten und so weiter und so fort. Und das war ein knappes Spiel, lagen 1-0 hinten, haben dann zwischen der 75. und 85. zwei Tore gemacht zum 2-1 für uns. Und beim zweiten Tor haben wir einen Torjubel, Torschützen gefeiert, Spielstand, wen lieben wir, VfL. Mhm. Und dann habe ich gesagt, eine Kleinigkeit habe ich noch für die Gästefans, Schwarz-Gelb gibt es bei uns nicht in der Stadt. Das war natürlich nicht auf Dresden gemünzt, sondern auf unseren Reviernachbarn. Und ich hatte das noch nicht ausgesprochen, da flogen, glaube ich, aus dem Dresdner Block irgendwie 150 Bierbecher. Damals war aber das Problem, dass der Bobby-Block, also der Kinderblock, der war noch direkt neben der gegnerischen Fankurve. Ja. Und da flogen natürlich auch die Bierbecher ran. Da habe ich auch böse Post gekriegt, also 3 E-Mails haben mich auch bei denen entschuldigt, auch habe ich auch persönlich direkt beantwortet, habe gesagt, boah, tut mir total leid, das war überhaupt nicht meine Intention und da gab es dann damals auch eine Abmahnung für und in dem Moment war mir aber auch so richtig klar, musst du schon an der einen oder anderen Stelle, musst du vielleicht auch mal bremsen.
Als Stadionsprecher hast du extrem viel Macht, ne? Muss man ganz klar
Macht
sagen.
Macht hast du nicht.
Du weißt, was ich meine. Ja. Die Menschen zu beeinflussen, aber machen wir uns nichts vor. Ohne Werbung für den VfL, die Kastropper Straße oder das Ruhrstadion zu machen, das brauche ich nicht in Deutschland. Ist ja nicht ohne Grund so, dass die Gegner, die zu uns kommen, richtig Respekt davor haben, dass die Zuschauer komplett Knallgas geben. Denn dann kann es auch mal für Leipzig schwierig werden beim 3-0.
Auch eine neue Erfahrung für die Jungs. Ne? Ich habe jetzt letztens irgendwo gelesen, 129 Spiele mit einer 3-Tore-Führung haben sie gewonnen.
Ja. Ja. Ja, 130 haben wir nicht gemacht. 130, haben wir nicht zugelassen.
130 ist auch rund.
So wie eine Dose, meinst du?
Das war schon geil.
Auf jeden Fall, definitiv. Ja. Ich hoffe, wir erleben in diesem Jahr noch mehr Situationen, die so sind, die so geil sind, die wir so feiern können. Dann vielleicht auch mal mit 3 Punkten.
Ja, doch, das glaube ich schon.
Also bist du guter Dinge, dass wir drin bleiben, dass wir die Liga halten?
Ja, ich bin guter Dinge. Ich weiß natürlich, dass es super schwierig wird. Das können wir die ganzen Floskeln wieder raushauen. Aber Fakt ist halt einfach, dass Stand jetzt haben wir aus den letzten 5 Spielen mit Dieter Hecking 8 Punkte geholt. Wenn du das jetzt hochrechnen würdest, wären wir mit Sicherheit punktetechnisch deutlich besser aufgestellt gewesen. Dieter Hecking hat es halt hingekriegt, dass wir haben halt ein anderes Gesicht wieder. Wir haben wieder das Gesicht, was den VfL jahrelang stark gemacht hat, was die Klasse gehalten hat. Wir haben Bock zu verteidigen, wir stehen taktisch besser, wir spielen schnell nach vorne. Und die Art und Weise, wie wir jetzt aktuell Fußball spielen, die gibt doch absolut auch Grund zur Hoffnung, dass wir noch deutlich mehr Punkte holen. Ob es dann am Ende reicht, das werden wir sehen. Mhm. Aber ich meine, wer in der Relegation 0-3 zu Hause aufholen kann, dem ist am Ende des Tages alles zu
zutrauen. Der kann auch 0-3 gegen Leipzig aufholen. Ja. Und der kann auch noch ganz andere Dinge.
Ja, okay, gegen Düsseldorf braucht man ein ganzes Spiel, gegen Leipzig nur eine Halbzeit.
So, es wird immer besser, genau. Ich muss ja sagen, als die Verpflichtung feststand von Dieter Hecking, wusste ich nicht so ganz damit, was anzufangen. Ich habe sogar immer im stillen Kämmerlein gedacht, boah, was wollen sie mit dem denn?
Echt? Nee, ja, ich nicht. Aber ich habe das komplett gefeiert.
Ohne Witz. Und ich da auch, ne? Also reflektiere ich mich und sag Bullshit, super, genau der richtige Mann zur richtigen Zeit. Ilja kennt sich, der dafür gesorgt hat, den ich jetzt schon mehrmals eingeladen habe und der immer noch nicht hier war. Nein, Ilja, hundertprozentig, du wirst das organisieren.
Der war ja auch nicht langweilig die letzte Zeit.
Dem ist komischerweise nie langweilig. Entweder ist alles gut und er hat keine Zeit oder ist alles schlecht und er hat keine Zeit. Der hat ja echt das richtige Händchen gehabt und ja, den Kastropper an die Kastropper geholt. Du hast ja auch lange Zeit in Kastrop Fußball gespielt, glaube ich, ne? Oder warst Trainer, kann das sein?
Ja, beides tatsächlich, aber schon auch im fußballerisch-biblischen Alter. Also ich bin damals mit
22.
Ja, genau. Also wenn wir es jetzt umrechnen, war ich dann 27, nein, ich war 37 und war dann beim FC Frohlinde, ein richtig schöner Verein in Castrop. Tolles Umfeld, tolles Clubhaus, Jugend, super. Und war da 10 Jahre, tatsächlich mit Abstand meine längste Station.
Oh, heftig.
Ja, bin mit den Jungs von der Kreisliga bis in die Landesliga aufgestiegen. Dann wären wir fast in die Westfalenliga aufgestiegen, fast ist immer schlecht. Gab es ein bisschen Umstrukturierung. Ist einer von den großen Gönnern, ist in sehr, sehr jungem Alter ganz, ganz überraschend verstorben.
Okay.
Und dann, ja, war das auch nicht so leicht rückblickend, aber eine wunderschöne Zeit. Frohlinde, wo auch unser ehemaliger Vorstandsvorsitzender, wie ich immer zu sagen, vielleicht H.P. Phyllis sein Häuschen hat. Ein schönes Fleckchen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht da. Und das Lustige daran ist, dass ich hatte tatsächlich noch das Vergnügen mit gegen Dieter Hecking auch selbst zu spielen.
War ernst?
Ich war damals ich weiß es nicht mehr genau, ob ich in Wattenscheid war oder in Erkenschwick, auf jeden Fall in der Regionalliga, damals Dritte Liga, und der hat in Paderborn gespielt.
In Erkenschwick hast du auch gespielt?
Ja, in Erkenschwick war ich auch, ja. Am Stimmberg.
Ach, gestern gar nicht.
Ja, ja.
Da bin ich früher Regionalliga-Fußball, habe ich da gesehen.
Ja, da habe ich gespielt.
Vielleicht habe ich dich damals schon da gesehen.
Jetzt muss ich dich mal fragen, wie alt bist du denn?
Ich bin 80 geboren, ich bin 40.
80, okay.
Stimmt da gar nicht, 45.
Ja, 40, ja, 40. Mhm. War für Mathe LKA 40. Ich habe da gespielt mit damals die Zeit mit Michael Hubner, Bernd Strate vorne im Sturm.
Sag mir mal.
Kornmeier.
Sag mir mal. Ja, Dieter, sicher, mit Korni. Hm.
Ja, Dieter Tatemann.
Ja, alles klar. Dann habe ich
und dann Klaus Berge. Klaus Berge ist in der Saison relativ früh entlassen worden. Dann kam Dieter Tatemann.
Ja.
Und da habe ich dann gespielt.
Ja, da muss ich dich gesehen haben.
Ja. Ich habe immer so einen Zopf gehabt und wog, glaube ich, 14 Kilo zu der Zeit ungefähr. Das hat sich beides geändert.
14 Kilo Muskelmasse.
Ja, gut, da bleibt ja nicht. Bei 14 Kilo bleibt nicht viel für Speck. Auf jeden Fall, da hatte ich das Vergnügen dann damals, da hat er in Paderborn gespielt, da war noch Pavel Dotschev damals, der hat Libero noch gespielt zu der Zeit, der kam vom HSV in dem Jahr, da war irgendwie 41 Liter Hacking im zentralen Mittelfeld. Ich weiß auch noch, dass wir 2-0 verloren haben in Paderborn, von daher ganz witzige Geschichte. Ja, und dann hast du natürlich, wenn du mal irgendwann gegen irgendjemanden gespielt hast, und ich habe Pari gegen ihn gespielt, ich habe zentral gespielt, er zentral, bin die ganze Zeit nur hinterhergelaufen, der war schon damals auch mit 30 auch super abgewichst. Der war schon gut. Also total übersichtlich, ne? So ein völliger Stratege.
So wie Jan Tolte als Trainer auch ist.
Genau, und dann verfolgst du das natürlich. Mhm. Ne? Und dann hast du Trainer, den einen oder anderen Trainer ein bisschen mehr, ein bisschen weniger am Schirm. Den hatte ich immer ein bisschen mehr am Schirm. Und das war immer für mich so der Spagat zwischen schon dem modernen Fußball, aber nie vergessen, was die alten Tugenden sind. Weil am Ende ist Fußball immer ein Laufspiel, ein Zweikampfspiel, ein Kampfspiel. Und vor allen Dingen auch, du musst wollen. Mhm. Wollen im Sinne von, ne, wenn ich jetzt eine Truppe bin, da gibt's ja den einen oder anderen in der Bundesliga, auch hier in der Nähe, wenn ich halt im Kollektiv keinen Bock habe zu verteidigen,
Tja,
dann ist auch nur eine Frage der Zeit, wann es denn
ich wollte gerade sagen, dann ist die Messe schnell gelesen, ne? Also gerade wenn es um Wollen geht. Und was er für mich immer inne hatte und jetzt auch absolut verkörpert und ich glaube deshalb auch schnell den Draht zu uns und zur Mannschaft gefunden hat, der hat nicht vergessen, woher er kommt. Ne? Don't forget where you come from. Und selbst mit wenigen Worten, die Pressekonferenzen werden ja immer kürzer, habe ich den Eindruck. Auch cool, wie er die so ein bisschen mit denen spielt, finde ich total lustig.
Also, du merkst halt auch, der hat da Bock drauf und der hat immer so ein bisschen auch den Schalk im Nacken. Aber, und das finde ich immer ganz gut bei Trainern, du merkst auch schon in den Pressekonferenzen, du weißt bei dem, wann jetzt kein Spaß ist.
Ja, ja.
Weißt du, und ich glaube, dass er das genau auch so transportiert, dass er total lockeren Umgang hat mit einer Mannschaft. Also es ist jetzt alles nur Spekulation. Aber die wissen ganz genau, wann.
Ich meine, wir haben beide Fußball gespielt und wenn du ihn siehst, dann weißt du ganz genau, der steht vor mir, der ist total authentisch und bis dahin, bis zu dieser Linie kann ich gehen, gehe ich da drüber, dann gnade mir Gott.
Ja, genau.
So, ne? Und deshalb, ich finde ihn super. Ich bin auch deiner Meinung, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass der VfL die Klasse halten wird, aus eigener Kraft. Da brauchen wir kein DFL-Gericht. Können uns 1000 Vereine dieses Erdballs verklagen. Diesen Punkt werden wir am Ende nicht brauchen. Weder für die Relegation noch für was anderes.
Ja.
Und ich habe eine Bitte an dich.
Schieß los.
Du hast gesagt, so wie ich, wir bleiben drin.
Wir bleiben drin.
Wenn wir drin bleiben.
Was machen wir dann?
Nimmst du eine Gitarre und wir beide singen was zusammen.
Was singen wir denn?
Keine Ahnung, ich kann nicht singen.
Wir bleiben drin.
Nein, wir machen irgendwas.
Dann müssen wir den Donner mit dazu holen.
Ja, mach, ja, genau.
Dann machen wir ein schönes, wir drei sind ein super Quartett, machen wir dann.
Mhm, genau.
So heißt der Song auch.
Oder ich tanze einfach, weil das kann ich auch nicht.
Ist egal, das kann ich auch nicht. Mut zur Lücke.
Was war dein schönster Moment mit dem VfL und oder als Stadionsprecher?
Also mein schönster Moment mit dem VfL, das war tatsächlich der Klassenerhalt jetzt gegen Düsseldorf. Mhm. Weil das eine Situation ist, das wird ganz gerne mal vergessen. Also ich wüsste tatsächlich kaum ein größeres Fußballwunder als ein Relegationsspiel um den letzten Platz in der Bundesliga mit einer 0-3 Niederlage zu Hause noch zu drehen. Mhm. Also das ist wirklich Wahnsinn. Mhm. Und ich glaube, da wird sich auch jeder VfL-Fan noch auf seinem Sterbebett dran erinnern.
Hundertprozentig. Das ist wie für uns die deutsche Meisterschaft gewinnen. Auf jeden Fall.
Also für mich im Stadion war tatsächlich Heimspiel das geilste Ding, damals das 4-2 gegen Bayern.
Okay.
Weil die Situation auch die war, dass die Münchner, die kamen mal zu uns, damals ja noch mit Robert Lewandowski und waren gefühlt irgendwie seit 860 Spielen ungeschlagen, machten auch in der 9. oder 10. Minute direkt das 1-0, wo jeder im Stadion saß und gesagt hat, okay, jetzt kriegst du halt hier den Arschkorn, aber ist doch egal, die Bayern sind da, machen uns mal einen schönen Tag. Mhm. Und dann war der Halbzeitstand 4-1 und stand einer irgendwie 4-5 Reihen unter dem Platz, wo der Ansgar und ich immer sitzen und der war im wirklich sehr, sehr soliden, hohen Alter. Also ich würde tatsächlich jetzt gefühlt sagen, irgendwie 80 plus und drehte sich um und sagte, also das ist mir jetzt auch scheißegal, wie die zweite Halbzeit hier ausgeht. Also sowas Geiles wie jetzt habe ich noch nicht gesehen. Habe ich schon eine richtige Gänsehaut gekriegt. Das Spiel war schon Wahnsinn. Wirklich. Und auch die Tore. Ne? Also macht ihr mal den Spaß oder macht euch mal den Spaß da draußen und guckt euch das Spiel nochmal an. Da waren ja 4 Dinger dabei, davon sind 3 eigentlich Tore des Monats gewesen. Ja, und du von hast links in den Winkel, von rechts in den Winkel. Das Wahnsinn.
Mein Moment mit dem VfL.
Dein Moment.
Ja.
Schieß mal los.
Und zwar der dazu geführt hat, dass ich die Kastrupper Straße als mein Zuhause bezeichnen würde, war das 4-1, ich hab's mir nochmal rausgesucht, 4-1 gegen Meppen, 8.9.95, 4 Tore, einmal Pischel, zweimal Kötzler, einmal Baluschinski, Gott hab ihn selig. Mhm. Und mein Onkel hat mich damals mitgenommen, Onkel Marin, schöne Grüße an dieser Stelle, immer Bochum-Fan und ich komme eigentlich gebürtig aus Recklinghausen.
Macht doch nichts.
Da sind alle auch blau-weiß. Aber halt anders.
Ich habe dir das nicht zugehört. Was hast du gesagt?
Ich wurde vorher schon das ein oder andere Mal mitgenommen in ein Stadion, fängt mit Bark an und hört mit Adion auf.
Bacardion?
Ja, genau. Da ist auch viel Alkohol. Da wird viel Alkohol getrunken auf jeden Fall. Witz beiseite oder Spaß beiseite. Ich bin froh, dass er mich da aus diesem Driss rausgeholt hat, sag ich heute, mit ins Ruhrstadion genommen hat. Denn kurz drauf, also um die 2000er-Wende, habe ich meine Frau kennengelernt, bin hierher gezogen, bin jetzt über 20 Jahre, bin fast länger in Bochum als in Recklinghausen.
Okay.
Meine Kinder hier und das sollte alles. Ich habe eine Ausbildung hier so gemacht, bei Dietrich Grönemeyer übrigens. Den will ich auch als Gast. Genau, also mein Leben ist Bochum und ich liebe Bochum und die ist wirklich, das werden alle von ihrer Stadt sagen.
Das war dein erstes Spiel?
Ja, aber mein letztes
Spiel. Krass. Genau, ja. Damals weiß ich, also ich weiß es ja nicht mehr, aber ich weiß auch noch, letztes Spieltag VfL gegen Fortuna Düsseldorf, Bochum 6-1 gewonnen, Düsseldorf abgestiegen.
Okay.
Das weiß ich noch. Ja. Stand Rudi Bommer am Zaun und hat seine kompletten Klamotten verschenkt, hier Spieler von Düsseldorf damals.
Ja, ja, ja.
Ich glaube, Uwe Leifel 2 Tore,
okay,
meine ich. Also 6-1, das weiß ich noch. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Jahr es war, 82 oder 83 oder irgendwie so.
Ja, damals hattest du noch Zäune.
Ja, genau, vor den Sitz, vor den
Sitz.
Aber da waren noch 48.000.
Ja,
ich mal. Genau. Beide Seiten Stehplatz.
Ja.
Ost klar, ne? Und die andere Seite halt auch, da passen 48.000 noch rein.
Und ich bin runtergelaufen nach dem Spiel, hab mir von sämtlichen Leuten da, sämtlichen Spielern Autogrammkarten geholt. Und Peter Kötzle ist mir in Erinnerung geblieben. Und den habe ich eine lange Zeit verfolgt, weil ich den, der eine Marke ist für mich auch.
Peter so. Kötzle, beste Mann, ey. Ja, liebe Grüße an der Stelle. Ja, Peter, ja. Nächstes Mal an der Theke, ne? Wie immer.
Ja, ja, genau. hat ja dann hinterher auch in Rot-Weiß-Stiepel gespielt und, glaube ich, auch trainiert oder so.
Ja,
hat
auch lange gespielt.
Ja, ja. Und ja. Einfach ein cooler Typ.
Ja,
ne?
Super in Ordnung. Super.
Und,
super lustig auch. Kannst du ja. Noch mit Spaß haben. Ja. Ja.
Der einzige, der erste aus Süddeutschland, der lustig ist.
Und geile Friese immer.
Ja, ja. Wie sollte es anders sein? Ja. Ich habe nichts mehr, Micha.
Ja, geil. Haben wir die 23 Minuten endlich vollgekriegt.
Pass auf, eine Frage habe ich
noch.
Eine Frage habe ich noch. Bist du angekommen?
Wo?
Generell, in deinem Leben. Bist du angekommen? Würdest du sagen, du bist angekommen?
Ich glaube, ich bin dauerrastlos. Also meine Frau, die sagte noch zu mir, du kannst dich über nichts freuen. Das ist ein Problem, was du hast.
Ist das so?
Also in dem Moment, wo was richtig gut läuft, hakst du es direkt ab und nimmst dir sofort das nächste Projekt.
Okay.
Und dann habe ich das mal irgendwann so sacken lassen und da ist was dran. Das ist manchmal anstrengend. Jetzt werden wir nochmal hier irgendwie kurz vor Schluss ein bisschen ernsthaft, weil du tatsächlich den Moment zu wenig genießt.
Ja, ich habe jetzt versucht.
Das ist total schade. Mit dem Runden, ne? Warum ist nicht so? Also ich sag dir ganz ehrlich, ich habe nie Probleme gehabt mit dem Alter, nie.
Warum auch?
Ja, aber das war jetzt so ein Ding mit 50, ja, das war komisch. Ich habe einen Freund gehabt damals, da war ich Ende 20 und der war ein bisschen älter als ich.
Mhm.
Aber von der Birne nicht älter, vom Alter älter.
Mhm.
Und der hat irgendwann mal zu mir gesagt, wir haben bei seiner Firma Musik gemacht. Und dann haben wir draußen nebeneinander gesessen und er hat zu mir gesagt, Micha, im Kopf bleibst du immer gleich, aber irgendwann merkst du, dass du nicht mehr unsterblich bist.
Wie ist das?
Und das ist so ein Ding, das war mit 50 bei mir schon krass. von der Birne und hab mir aber dann auch an der Stelle ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass ich 2-3 Sachen versuche, noch ein bisschen mehr zu reflektieren. Da gehört das zu, was du gerade gesagt hast.
Darf ich fragen, was die anderen beiden Sachen sind?
Also tatsächlich, dass ich an der einen oder anderen Stelle ein ganz klein bisschen mehr Wert auf Schlaf und Gesundheit lege. Okay. Also es wird 2-3 Sachen geben, die werde ich nicht abstellen können. Mhm. Ich hatte an der Stelle ja auch irgendwie vor 2,5 Jahren eine Stimmband-OP, was für mich ganz, ganz katastrophal war.
Okay.
Weil ich hatte Knoten auf den Stimmbändern. Und das war halt so weit, dass die Regeneration nicht mehr stattfand. Wenn ich jetzt einen Job gespielt habe, wo ich 1,5, 2, 3 Stunden halt gesungen habe, dann war das so, dass ich 2-3 Tage brauchte, bis das wieder vernünftig war. Es ging alles noch, alles gut. Dann habe ich das untersuchen lassen, war auch nichts Bösartiges. Ja. Mussten die Knötchen weggemacht werden.
Okay.
Da war aber das Problem, wir kamen gerade aus der Corona-Zeit. Das heißt, ne, das wird ja ganz gerne heutzutage auch mal vergessen. Mhm. Uns Musikern wurde halt natürlich nicht erlaubt zu arbeiten. Mhm. Und als es wieder so langsam losging, hatte ich diese OP. Mit der Prognose vor der OP, dass ich innerhalb von 2 Tagen wieder singen kann. Das hat fast 12 Monate gedauert.
Dein Ernst?
Ja. Mit Logopädie, also wirklich 4-5 Tage die Woche. Ey, an der Stelle, liebe Grüße an Astrid Lindemann, super geile Logopädin, die sich da super viel Zeit für mich auch genommen hat. Ich habe wirklich dann nochmal technisch gelernt zu singen. Ich war Autodidakt. Und jetzt musst du dir vorstellen, um das nochmal einmal kurz auszuführen, ich hatte einen Knoten auf den Stimmbändern, auf dem Stimmbänder, die liegen nebeneinander und wo die reiben, da kommt der Ton. Mhm. Und auf dem einen Stimmband hatte ich es oben und auf dem anderen in der Mitte. Mhm. Und habe das aber über Jahre praktisch schon eine individuelle Technik entwickelt, dass ich die so zusammengedrückt habe, dass der Ton kam. Jetzt waren die aber weg. Mhm. Aber ich hatte diese Technik. Mhm. Und in dem Moment, wo ich die zusammengedrückt habe, sind die übersprungen. Und dann hast du immer so geklungen wie so eine Ziege. Ich hatte das gar nicht im Griff. Okay. Auch nicht im Stadion. Ne? Also VfL hat dann, ich habe dann auch direkt gesagt, so, ich sag, wenn ja, nee, alles gut, Micha, wir geben dir Zeit und alles okay. Und das war für mich so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, du musst ein Stück weit mehr ein bisschen auf deine Gesundheit achten.
Ja.
Und da kommt es halt auch durch massives Schreien. Ja, das gibt's aber ganz vielen Rockmusikern, die richtigen Schauter, die haben das dann irgendwann. Mhm. Und in dem Moment, wo so eine OP ansteht, wenn du es dann nicht gelernt hast, technisch zu singen, und das hatte ich nicht gelernt, also klar, ich hatte Vocal-Coaching und so, aber weiß ja, wer das ist, dann bist du ja auch, ja, passt schon an, drücken wir mal. Und je höher das geht, umso mehr wird gedrückt und dann ging das auf einmal nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich wirklich nochmal 12 Monate lang das von der Pika auf technisch gelernt. Und jetzt kann ich so ein bisschen beides. Also das eine ist wieder da, ich kann jetzt wieder schauten, ich kann aber auch technisch singen, leise singen, auch habe wieder Kopfstimme, ich hatte gar keine Kopfstimme mehr.
Okay, okay.
Also ich war komplett weg, ich habe den Mund auf und kam nichts raus.
Krass.
Ja. Da wechselt die Perspektive.
Ja, also, nee, das macht was mit einem, ne? Das bleibt nicht in Klamotten hängen. Sag mir, was steht als nächstes an? Oder, Sebastian, woher soll ich wissen, was ich mache, bevor ich gesehen habe, was ich angerichtet habe?
Nee, das nicht. Also das ist schon so, ich habe jetzt tatsächlich auch im Dezember, November super viel zu tun gehabt. Von daher war ich ganz froh, dass ich die Beine ein bisschen hochlegen konnte im Januar. Ja. Du bist ja auch gerade als Mucker, ne? Du bist ja vor Erkältung oder ähnlichen Sachen nicht gefeit, aber wenn die Termine stehen, stehen die halt. Also ich habe zum Beispiel jedes Jahr spiele ich meine eigene kleine Konzertreihe, die heißt Der kleine Engel, das sind Weihnachtskonzerte.
Kenn ich.
Und die sind halt jedes Jahr ausverkauft und jetzt war es in diesem Jahr tatsächlich so, dass ich praktisch der Klassiker dann irgendwie den Donnerstag vor dem zweiten Konzertwochenende habe ich Fieber gekriegt.
Ja.
So, der gibt's nicht, der geht nicht. Ne? Also ich meine, ich habe die Geschichte geschrieben, habe die Songs ausgesucht, singe da alles. Ja. Funktioniert nicht. Habe mir dann natürlich irgendwie Tabletten reingepfiffen, habe die 2 Tage auch richtig geil. 2 richtig geile Konzerte, war super schön, wirklich. Ich bin auch ein Weihnachtsfreak, ne? Ich brauche das. Aber dann auch mit der Konsequenz natürlich, dass ich dann irgendwie an dem darauffolgenden Montag einfach in den Schlafanzug den ganzen Tag gar nicht ausgezogen habe. Und Dienstag hatten wir schon die Proben fürs Weihnachtssingen, was dann im Stadion gewesen ist. Ja. So ging eine Veranstaltung nach der anderen, habe das dann so eine Erkältung halt unterdrückt. Dann kam die halt irgendwann, habe ich in diesem Monat ein bisschen ruhiger gemacht. Ich bin jetzt gerade dabei, einen Termin zu finden mit dem Produzenten, mit dem ich zusammenarbeite, um meine erste Single in diesem Jahr zu machen. Da mache ich ein bisschen mehr, habe eine Weihnachtssingle gebracht, jetzt die auch ganz ganz gut gelaufen ist, muss ich sagen. Da machen wir jetzt zum Frühjahr machen wir eine weitere Single. Da freue ich mich auf super viele Jobs, die ich jetzt schon habe im Sommer, sowohl moderativ als auch musikalisch.
Ja. Über dein Moderatorendasein haben wir gar nicht gesprochen, ne? Aber
ja, ist ja nicht schlimm, alles gut. Also ich meine, was
machen wir beim nächsten Mal?
Beim nächsten Mal.
Dann mega, dass du da warst. Es ist einfach so geflogen hier.
Ja, das stimmt. Wie lange war das jetzt?
25 Minuten,
guck mal, haben wir es doch voll. Gott sei Dank. Ich dachte schon, wir hätten gar kein Material.
Ja, am Ende dieses wirklich spannenden Gespräches, das mir nebenbei gesagt Bock auf Currywurst gemacht hat, möchte ich zusammenfassen. Im Leben gelingen die Dinge, egal jetzt ob als Sänger, Musiker, Stadionsprecher oder Doku-Soap-Darsteller des eigenen echten Daseins, wenn du es schaffst, dieses Feuer und diesen Übermut und diese reine Freude, die du in allen Tätigkeiten am Anfang hast, wenn du sie machst, wo sie im Grunde noch Hobby sind, zu übertragen in das Professionelle, wo Handwerk dazu kommt, wo man lernt, laut zu sein, ohne dass die Stimme versiegt, wo man lernt, dass Showgeschäft auch nur Geschäft ist, ohne dass daraus eine Lähmung wird im Sinne von, jetzt habe ich zu viel Verantwortung, jetzt bin ich nicht mehr locker, oder auch ohne, dass daraus ein bitterer Zynismus wird und das keinen Spaß mehr macht. Nein, wenn du das Feuer des Anfangs übertragen kannst ins Profi-Sein, dann ist es toll, befriedigend, beglückend für dich, für andere, fürs Publikum. Und dann bist du so gut dabei, wie sagen wir mal ein VfL Bochum, der unterm Strich, weil er so viel Herz und Freude an dem hat, was läuft, doch noch ohne Relegation die Klasse hält und weiter bei den Vollprofis mitspielt.
Danke, dass du da warst.
Sehr gerne.
Ich würde dich gerne besuchen kommen. Wir haben unser Date zum Musikmachen, wenn der VfL, was er tun wird, die Klasse hält. Wolltest du noch was sagen?
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Schön, dass du da warst. Das war die 22. Folge von In Arbeit mit Michael Wurst, dem Stadionsprecher, Moderator, Sänger und Unterhalter. Spaß hat's gemacht.
Mir auch.
Wir passt auf euch auf, wir bleiben in Arbeit, wollte ich sagen. Bis dann, ciao, ciao.
Ciao.
Das war's mit In Arbeit, der Podcast von Expertiv. Moderation Oliver Uschmann. Host Sebastian Matthias Gottnick. Eine Produktion von Westwind Stories.